ARD.
Haben Sie ihn gehasst?
Ja.
Sind Sie sicher?
Nein.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und mich interessiert, wie ticken die Menschen, die wir aus der Öffentlichkeit kennen und wofür brennen sie?
Talk mit Thies.
Es gibt wahnsinnig viele Schauspielerinnen und Schauspieler, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, die eine Riesenmeise haben.
Eine üble Sache, Sir. Erst wird er als vermisst gemeldet, dann findet man einen Teil seiner Leiche, dann stellt man fest, dass er ermordet wurde.
Ewig spreche ich mit meiner Requisiteurin und sage, pass auf, ich brauche einen Henkel, der etwas größer ist, damit ich mit beiden Fingern reintreife. Es ist ganz wichtig, dass die Tasse aber nicht heiß ist, weil sonst verbrennt. Und sowas ist schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin wirklich schrecklich.
Ich habe Luigi Lucca verhaftet.
Wer ist das?
Den verhafte ich immer.
Viele Leute fragen mich, wollen Sie nicht auch mal was Ernstes spielen? Nichts ist uninteressanter als diese Frage. Was hast du gesagt? Und dann sagt die Frau, ich sagte, dass du die Milch umgestoßen hast. Du sagtest, ich habe die Milch umgestoßen? Und dann sagt der Kommissar, ja, sie sagte, er hat die Milch umgestoßen. Ich habe mir die ganze Zeit den Kuckuck auf der Stirn von Heino Ferch vorgestellt und die Rechenaufgabe gegeben. Damit war mein Gehirn schon mal ausgeschaltet.
Bastian Pastewka ist einer der bekanntesten deutschen Komiker, Schauspieler und Hörspielfans. Er ist bekannt für seine große Liebe zur Fernseh- und Radiogeschichte. Er sammelt ja alte Fernseh- und Hörfunkaufnahmen, kennt Programmgeschichte bis ins Detail und moderiert seit einigen Jahren den ARD-Podcast Kein Mucks, in dem er Kriminalhörspiele aus den Rundfunkarchiven vorstellt und historisch einordnet. Bekannt wurde Basti mit der Wochenshow, seiner eigenen Sitcom Pastewka, den Wixer-Filmen im Kino und zuletzt der Prime-Videoserie Perfekt verpasst an der Seite von Anke Engelke. Wir haben uns in Köln getroffen, und zwar im Gebäude des WDR, mitten in der Stadt am Dom. Ein Ort, der auch für Basti Kult ist, mit seiner Holzvertäfelung im Eingangsbereich. Heimat einiger legendärer Sprecher, die Basti natürlich in seinem Archiv hat und auch heute noch verehrt. Die waren Thema, genauso wie sein Podcast, Kein Mucks. Basti hatte extra ein paar Highlight-Töne mitgebracht. Ich wiederum hatte das Archiv des SWR beauftragt, alte Töne oder Kennmelodien rauszusuchen aus den 50er, 60er, 70er Jahren, mit denen ich Basti noch überraschen konnte, die er vielleicht noch nicht kennt. Ich wollte ihm unbedingt eine Freude machen. Ob mir das gelungen ist? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit der Vergangenheit gehabt und da gab es ja wirklich für heutige Ohren völlig Absurdes zu hören. Aber natürlich haben wir auch über das Leben heute gesprochen. Wie sehr Streaming das Fernsehen verändert hat, auch da muss er so seine Kämpfe ausfechten. Es gab auch Dinge, die ich noch nicht wusste, dass er mal mit Ralph Fiennes in einem Film war. Ich hatte auch noch nie mit Basti darüber gesprochen, was er mit Bernhard Hoecker damals in der Schüler- und Studentenzeit auf der Bühne getrieben hat. Es war wieder mal extrem lustig. Basti hat aber auch sehr offen erzählt, warum er sich nicht für einen guten Schauspieler hält und worüber er sich bei den Serienmachern von heute ärgert. Es waren 90 Minuten pures Vergnügen für uns beide auf jeden Fall, vielleicht ja auch für euch. Würde uns freuen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung mal wieder, Christian.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist SWR3. Wir begrüßen Sie zu unserem Talk mit Bastian Pastewka. Das ist doch eigentlich mehr so der Sound, eigentlich der deinen Ohren klingt, oder?
Ja, es wird noch gesiezt und es wird noch einen Abstand gehalten und es wird sauber gesprochen, wie man es gelernt hat im Radio der 50er Jahre.
Ja, mein Name ist ja Christian Thies. Dabei würde Bastian Pastewka, glaube ich, lieber mit Hans-Georg Thies sprechen.
Hans-Georg Thies, jetzt hast du mir mal ein Stichwort gegeben. Hans-Georg Thies spricht in der DDR, glaube ich, den Krimi am Freitag, oder?
Das ist richtig.
Ja, genau, richtig. Es gab eine DDR-Krimireihe, die hieß Krimi am Freitag. Du hörst meinen Podcast, kein Mucks, das freut mich. Daher.
Das habe ich mitbekommen.
Ja, Krimi am Freitag, Tag. Hat so ein Echogerät haben sie da reingelegt, was sie damals Isolette genannt haben im Übrigen.
Nein, das ist ja lustig.
Ja.
Eine Isolette.
Eine Isolette war ein Hallgerät, so nannte man das in den 60er Jahren in der DDR. Den O-Ton haben wir auch in kein Mucks. Wenn du halt so machst, machst du es.
Eine Isolette, das finde ich ja ganz schön. Ja, wir werden definitiv zwischendurch ein bisschen auf dem Nostalgietrip sein.
Das müssen wir.
Das ist mal etwas ganz anderes. Und gerade in diesem Gebäude, wo wir sitzen, da gab es ja Sprecherlegenden eigentlich. Ich glaube, da gab es Menschen, deren Poster du zu Hause an den Wänden hast, oder?
Ja. Ja, das hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Wir sind gerade in einem der kühlsten Räume Kölns.
Ja.
In den heiligen Hallen, hölzernen Hallen des Westdeutschen Rundfunks in tollen Studios. Und ich hatte hier vor 30 Jahren mal die Gelegenheit, einer Sprecherlegende des WDR über die Schulter zu gucken, nämlich dem großartigen Egon Högen, den du natürlich kennst als die Stimme vom siebten Sinn. So, ne, sehr berühmte Sätze hat er gesprochen. Und der hat hier eine Sprecherausbildung mal für alle gegeben. Und das war hier in so einem Hörsaal, wenn man so will. Und da hat er erklärt, wie man spricht und wie sonore Worte einfach hinunterfallen, dass man ihnen keine Bedeutung gibt. Das war schon toll.
Was hast du mitgenommen für dich?
Nichts. Ich habe damals zugehört und habe diese Stimme immer verglichen, weil es natürlich Egon Högen war, derjenige, der früher den internationalen Frühschoppen angesagt hat. Ne? Und diese Stimme habe ich erstmal übereingekriegt mit dem Gesicht, weil ich hatte kein Gesicht vor Augen. Und das fand ich schon spannend, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich da gelernt hätte.
Wie viele Folgen vom siebten Sinn hast du bei dir zu Hause auf der Festplatte?
Keine einzige, ehrlich gesagt. Aber ich habe sie akustisch da. Und zwar natürlich die berühmten Folgen, wo erklärt wurde, dass Frauen es im Auto, wir reden von den 60er und 70er Jahren, ja, es nicht so leicht haben, weil sie einfach nicht verstehen, wie man mit diesem Gefährt umgeht. Und da ist auch Egon Högen dabei.
Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Oh. Welche Frau kann da schon widerstehen? Aber wer dann grün sieht, hat kein Verständnis mehr für die weibliche Eitelkeit.
Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Selten sieht man bei Frauen gefährliches Fahrverhalten. Männer gehen schon eher ein hohes Risiko ein, wie hier beim Überholen einer Kolonne. Es gibt jedoch falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel Nichtbeachten der Vorfahrt.
Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
Das machen Frauen selten. Sie nötigen niemanden und überholen nicht rechts. Vorsicht, Kinder auf dem Rücksitz. Wenn Mütter ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule fahren, werden sie leicht abgelenkt. Dann mit solchem Fehlverhalten rechnen.
Mein Gott, nee.
Mach mich nervös.
Ja, nur was heißt die nervöse Fahrer anständig? Mach mich nervös. Deine Fahrweise.
Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Bei Frauen überdurchschnittlich viele Unfälle beim Öffnen der Türen. Man sollte die Frau öfter ans Steuer lassen, damit sie Erfahrung und Routine bekommt. Aber dann nicht dauernd über ihre Fahrweise nörgeln.
Oh mein Gott, wirklich, ohne Witz. Wenn wir das hören,
ja,
dann müssen wir sagen, dass der Feminismus eigentlich so gut wie am Ziel ist.
Natürlich.
Also wir haben eigentlich alles erreicht.
Wir haben alles erreicht. Es fehlt der berühmte Satz von Egon Högen, der nicht dabei ist, hat wirklich einmal gesagt, Frauen sind oftmals überrascht, wenn sie feststellen, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Das war eigentlich der berühmte Satz. Es ist ein alter Ausschnitt aus den 60er, 70er Jahren, die berühmte Verkehrserziehungssendung der siebte sind immer donnerstags um 21 Uhr. Ich habe sie alle gesehen damals, aber ich habe kein einziges auf der Festplatte, um zu deiner Frage zurückzukommen.
Natürlich bist du Comedian geworden, weil du das gesehen hast, als du klein warst.
Ja, natürlich. Es fand natürlich super, diese inszenierten Unfälle. Ne? Und du sagst halt, hier war es so, dass die Frau natürlich, Doring nennen wir das übrigens heute, den Ausdruck gab es damals nicht, aber tatsächlich Doring. Ist es immer noch ein Problem, dass du die Tür öffnest, ohne nochmal in den Rückspiegel zu schauen und schon knallt dir der Radfahrer davor. Das wurde in diesen Sendungen sehr oft vorgeführt und auf die Gefahr hingewiesen.
Muss ich oft dran denken, wenn ich mit dem Fahrrad an geparkten Autos vorbeifahre, denke ich ganz oft an diese Gefahr. Und eine Freundin hat mir erzählt, dass in den Niederlanden, du weißt es, dazu gehört, dass man mit der rechten Hand die Tür öffnet als Fahrer, dann weil man automatisch dann nach hinten guckt, nach links.
Genau, und das habe ich mir angewöhnt.
Ehrlich?
Weil ich bin kein Fahrradfahrer, natürlich nicht, das ist ja viel zu gefährlich, habe ich im siebten Sinn gesehen. Sondern ich bin Autofahrer und dann mache ich es tatsächlich so. Und ich habe das so im Kopf, ich schaue immer noch mal nach links, das ist mir noch nicht passieren, es wird mir auch nicht passieren.
Großartig. So, Basti.
So, und damals habe ich Egon Högen, diesen besagten Egon Högen, nämlich der, den wir gerade gehört haben, hier im WDR mal bei so einer Sprechererziehung gesehen und das fand ich total spannend.
Krass. Und er hat ja auch so gesprochen.
Also er hat ja auch so gesprochen.
Er hat ja auch in echt so gesprochen.
Schön, dass Sie alle da sind.
Basti, eine kleine Intro-Runde.
Mhm.
Beschreibe eine typische Geste für deinen Beruf.
Entertainment, ne? Ein bisschen so die Hände hoch und wackeln und so, wie wir es von Evelyn Hamann in Ödipussy kennen, bei Meine Schwester ist Polyester.
Nennt man das nicht Jazz Hands?
Ich glaube, Jazz Hands nennt man
es. Ja, Jazz Hands. Wo kommen die wohl her? Wer hat die als erstes gemacht?
Josephine Baker vielleicht, würde mir einfallen. Ich weiß es nicht genau, die Tänzerin.
Oder Fred Astaire, aber der war nach Josephine.
Wahrscheinlich,
oder?
Wahrscheinlich.
Okay, sehr lustig. Ja. Okay, so, nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Kennst du das, wenn du den
wie gut du das gemacht hast gerade?
Fernbedienung vom Auto. Das ist ein Soundtrack meines Lebens, ja.
Ist das das echte Geräusch von deinem Auto?
Nein, natürlich nicht. Das hat ja in Deutschland keiner. Das hörst du ja nur in amerikanischen Filmen. Ne? So wie wenn in amerikanischen Filmen kommen die Autos, die Polizeiautos ja auch immer ins Bild mit. Ne? Und das gibt es ja in Deutschland nicht. Aber ich verwirre die Leute wahnsinnig gerne in Parkhäusern, indem ich, wenn ich mein Auto öffne, dieses Geräusch mache und alle sagen, hä, wieso hat er das Geräusch? Das gibt es in Deutschland gar nicht.
Wie gut du das machen kannst.
Und mit Hall ist es sogar noch besser.
Na, ist ja krass. Kannst du auch so auf den Fingern pfeifen?
Nee, das kann ich nicht. Das konnte ich noch nie.
Das ärgert mich jedes Mal, wenn irgendein Fußballtrainer wieder am Spielfeld ran einfach so schnell mal so in den Fingern pfeift und ich nur, wie um Himmels Willen. Ich kenne auch echte Menschen, die das können.
Ja.
Aber ich wüsste nicht wie.
Ja, das kann ich nicht.
Okay, aber dieses Geräusch,
ist also, schlecht.
Hast du das dir antrainiert oder intuitiv?
Ja, ich habe es geübt. Hab lange überlegt, wie mache ich es, dann habe ich es irgendwann geübt. Es funktioniert auch, das gleiche Geräusch kannst du auch machen, wenn du einen Tennisplatz, eine Tennishalle imitieren willst, ne? Und so die Schuhe, die auf dem. Das ist auch lustig.
Sehr schön.
Finde ich zumindest.
So, ein Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Irgendein komischer Kakao, glaube ich. Ich habe nie wieder Kakao getrunken nach meinem 17. Lebensjahr. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich immer an so einen warmen Kakao von der Oma.
Wo war die Kindheit? War das Bonn?
Oder ja.
Das ist Bonn. Also Bonn, da bist du richtig aufgewachsen.
Ja, ich bin zwar in Bochum geboren, pro forma, aber ich habe dann meine ersten 30 Lebensjahre in Bonn verbracht und würde mich deshalb auch als Rheinländer bezeichnen.
Ja. Wie ist Bonn heute eigentlich? Also nachdem es nicht mehr die Bundeshauptstadt dann war. Du hast es ja richtig am eigenen Leib auch so miterlebt. Wie ist Bonn heute?
Ja, also an meinem Abiball, am Tag meines Abiballs, hat die Bundesregierung damals vormittags im Bonner Wasserwerk beschlossen, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt ist. Auf keinem Abiball der Welt war beschissenere Stimmung als auf meinem, weil alle Lehrer, ich habe noch nie Lehrer besoffen gesehen, sich in den Arm lagen und sagen, die Stadt wird nie wieder so sein, wie sie früher war. Das war im Sommer 1991. Und die Stadt hat sich gewandelt, alle Städte wandeln sich, Geschäfte machen zu, Geschäfte machen auf, die großen Kaufhäuser, die großen Kinos sind nicht mehr da. Aber Bonn ist immer noch eine sehr schöne, belebte Stadt, weil es einfach wahnsinnig viele Studentinnen und Studenten gibt, die da sozusagen immer wieder neu anfangen und abgehen. Also es ist ein ewiges, schönes Gewusel und ich liebe die Stadt nach wie vor sehr, auch wenn ich selten da bin. Und momentan hat die Stadt Bonn es sehr schwer, weil eine Brücke, eine zentrale Brücke über ihre Stadt gesperrt ist und deshalb der Verkehr durch die Innenstadt umgeleitet wird und das sorgt derzeit noch so ein bisschen für Schwierigkeiten.
Welche Brücke ist das?
Die Nordbrücke.
Die Nordbrücke.
Schreibe auf, die Nordbrücke. Kannst wenn du bei SWR 3 wieder eine Staumeldung machst, kannst du immer sagen, es liegt an der Nordbrücke. Dann weiß von Rheinland-Pfalz bis Hessen alles Bescheid.
So, und dann zum Schluss dieser kleinen Runde. Nenne drei Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
England, Irland.
Und es geht darum, konkrete Orte zu benennen, die sich sozusagen per GPS sogar definieren lassen.
Ich dachte eine Fasssauna oder sowas. Ja, schon
klar. Gut, wenn du weißt, wo die steht, natürlich.
Ja, ich würde erstmal sagen England, Irland, Schottland. Das sind für mich die schönsten Länder, die ich gerne und regelmäßig bereise. Okay. Ich bin wahnsinnig gerne in...
Aber nenne einen Ort in England mal.
Okay, fangen wir an mit London.
Und wo in London?
Dann nehmen wir doch einfach mal den Trafalgar Square. Das kann jeder. Da ist so ein schönes Becken, das kennt jeder.
Ja.
Aber da ist es schön. Von da aus kann man wunderbar ausschwärmen in alle Richtungen. Die großen und die kleinen Straßen lang gehen, die Threadneedle Street zum Beispiel mit den Buchläden und so. Da bin ich wahnsinnig gerne, wenn ich mal in London bin.
Warum hat es dein Leben verändert, dieser Ort?
Alles, was aus England kam, hat mein Leben verändert, weil ich das britische Fernsehen der 80er und 90er Jahre, als ich halt jung war und also Teenager war, so spannend fand, dass ich das toller fand als das, was im deutschen Fernsehen stattgefunden hat. Ich fand super, wie man dort mit Film umgeht, mit Serien umgeht, mit Schauspielerinnen und Schauspielern umgeht, mit Komödie umgeht. Ich fand die großen Comedy-Ensembles auch jenseits von Monty Python, was viele kannten, einfach so großartig, dass ich mir das alles angeguckt habe. Ich bin früher mit einem leeren Rollkoffer nach London gefahren. und habe mir Videokassetten gekauft mit Comedy-Shows und habe mir die zu Hause angeguckt.
Ja, denn im Fernsehen gab es die natürlich nicht. Es gab ja auch noch kein Internet zu der Zeit.
Nein, natürlich
zu der Zeit. Man konnte das ja gar nicht sehen.
Ja, richtig, genau. Also ich habe mir die Sachen angeschaut, habe geguckt, wie wird gespielt, also wie spielen die fürs Fernsehen, wie agieren Comedians oder auch Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn sie nur den Smallscreen haben. Mhm. Und das fand ich so toll, dass ich mir das so lange angeguckt habe, bis ich gemerkt habe, okay, das scheint so eine Art Studium zu sein, was du da gerade machst. Und das hat mir in meinem späteren Leben ein bisschen geholfen.
Gut, also ich sehe den jungen Basti mit einem Koffer auf dem Trafalgar Square stehen,
ja,
in dem kaum Klamotten sind, aber ganz viele VHS-Kassetten dann, okay.
Und du konntest ja immer nur so 20 in einen Rollkoffer reinkriegen. Du musstest dich also entscheiden, wie viel Platz du hattest.
Ja, aber immerhin gab es offensichtlich schon einen Rollkoffer damals.
Rollkoffer konntest du an jeder Ecke kaufen. Ne? Und ich habe auch immer den billigen genommen, wo irgendwelche seltsamen Figuren drauf waren oder so etwas. Aber ja, Hauptsache, ich hatte was zum Transportieren für den Zug oder fürs Schiff.
Sehr schön, das war Ort Nummer 1.
Ja.
So. Ort Nummer 2.
Ist Dublin, aus dem gleichen Grund natürlich, weil auch die Iren haben ja ihr eigenes Fernsehen und die Iren haben die schönste Hauptstadt, nämlich Dublin. Und ich bin so ein wahnsinnig großer Fan von den Brücken da über die Liffey. Die Halfpenny Bridge ist natürlich die schönste, auch die klassischste, die kennt auch jeder Tourist. Die O'Connell Street und sowas alles, da bin ich eigentlich am häufigsten, wenn ich in anderen Ländern einfach nur ziellos umherschweifen will und mir die Veränderung der Stadt anschauen will.
Okay. Gehst du auch abends in den Pub, wo dann so ein schönes Gefiedel zu hören ist? So?
Ja, das Gefiedel ist
ja irische Musik, ich liebe sie.
Ja, aber das ist ein Problem, das Gefiedel geht mir wahnsinnig auf den Geist. Und Riverdance und sowas alles.
Ja,
ja, doch, die Pubs und die Barkultur rund um Temple Bar, die ist schon was Besonderes. Ja.
Ja. Okay, und Ort Nummer 3?
Das wäre Schottland, ich habe es ja schon gesagt.
Gibt es auch einen Ort außerhalb der Insel, der dich geprägt hat, Basti?
Nein, es prägt mich ja kaum was. Natürlich prägt mich auch das Rheinland, natürlich prägt mich auch der Westdeutsche Rundfunk und sein Funkhaus. Aber also für mich am schönsten ist es in den Highlands, das berühmte Carbisdale Castle, kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr schön. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen, habe da auch genächtigt. Das ist ein Ort so zum Ruhigsein und zum ein bisschen durch die Gegend spazieren in den Highlands.
Sehr schön. Das waren die drei Orte. Okay, sehr gut. So, reden wir doch ein bisschen über eines der Themen, was wirklich dein Leben definiert. Diese Liebe zur deutschen Fernseh-, aber auch Radiogeschichte, mhm, die ja so ausgeprägt ist, die du ja auch zelebrierst mit Kein Mucks, deinem Podcast, mit diesen alten Krimi-Hörspielen. Und wir lieben es ja, diese Dinge anzuhören. Nehmen wir nur diesen siebten Sinn, was wir gerade gehört haben. Wir lachen uns tot. Mhm. Wir amüsieren uns. Wir haben ein Faible für dieses Alte. Und ich frage mich, warum? Also was ist wohl wirklich der Grund? Machen wir uns lustig über diese Zeit? Oder was ist da, was uns vielleicht doch fasziniert? Weißt du es?
Also ich glaube, es ist eine Generationssache. Wir beide sind ja ungefähr gleich alt. Sprich, wir unterhalten uns natürlich auch über dieselben nostalgischen Geschichten, die wir aus dem Fernsehen oder dem Radio kennen.
Wobei teilweise wirklich als Kind, muss man auch sagen.
Eben drum.
Richtig Kind, Kind, Kind. Ja.
Eben drum. Also wir würden jetzt weniger, sagen wir mal, über einen guten Dialog aus einer jüngeren Serie oder so etwas lachen, weil da gucken wir noch, da verarbeiten wir noch, da schauen wir noch, wie finden wir das in 5 Jahren, in 3 Jahren oder so etwas. Aber etwas, was so weit zurückliegt, wie diese ersten Fernseherfahrungen der 70er und 80er, sind halt doppelt interessant, glaube ich. Zum einen, wir erinnern uns an unsere Kindheit. So. Zweitens, also das ist schon mal Nostalgie genug. Zweitens,
ohne dass wir es vielleicht wissen.
Ja,
ohne
natürlich,
dass wir uns dessen bewusst sind.
Aber ich kenne auch genug Leute aus meiner Altersgruppe, die das total uninteressant finden. Die das sagen, ja, das war damals, wir gucken doch das, was heute da ist. Oder wir gucken gar keinen Fernsehen.
Aber lustig würden sie es trotzdem finden.
Ja, sie würden das mal kurz lustig finden, aber sie würden sozusagen nicht so bescheuert hinter diesen Ausschnitten hinterher hecheln, wie wir beide das natürlich aus unter beruflichen, aber auch privaten Rabbit-Hole-Gründen tun. Ne?
Ja.
Und das Zweite ist, wie wir eben auch in dem Ausschnitt vom siebten Sinn vielleicht gemerkt haben, das Fernsehen nahm sich ungeheuer ernst. Also diese Texte mit einer sonoren Stimme gesprochen, die gibt es heute so nicht mehr. Heute wird alles sozusagen in lustig gemacht. Also oder ein bisschen nett oder so ein bisschen auflockern und so ein bisschen heiter. Jesse Wellmer von den Tagesthemen begrüßt uns mit einem falschrummen Bild und sagt, Sie sehen, ich stehe Kopf, hihihihi und so. Das gab es damals sozusagen in diesem heiligen Altarraum Fernsehen erstmal nicht. Da war klar, lustig sein darf irgendwie nur Kuhlenkampf und Rudi Carell und sonst keiner. Aber die Nachrichten hatten ernst zu sein. Und diese Ernsthaftigkeit hat heute schon etwas sehr Seltsames. Ja, es wurde lange darüber diskutiert, ob der Tagesschausprecher Karl-Heinz Köpke einen Oberlippenbart sich stehen lassen darf. Es gab Proteste, als er das einmal tat. Ja. So eine Wichtigkeit hatte Fernsehen damals und diese Wichtigkeit hat das Fernsehen immer ausgestrahlt im wörtlichen Sinne. Und diese Wichtigkeit, auf die setzen sich natürlich Comedians, Spaßvögel sofort drauf und sagen, das haben die doch nicht wirklich ernst gemeint. Sie haben doch nicht jeden Sonntag nochmal gesagt, dass man diese Sendung auch als Schweizer Telefonrundspruch hören kann. wie den internationalen Frühschoppen, wo die Menschen sich damals am Telefon die Sendung angehört haben. Ja. Unglaublich.
Weißt du inzwischen, was der Schweizer Telefonrundspruch ist?
Du weißt es. Den gibt's noch, ne?
Den gibt es nicht mehr. Und zwar, es gab ihn bis 1997. Mhm. Und ich habe mich nur schlau gemacht, weil auf YouTube können ja auch alle einmal Kein Mucks in Konzert sehen.
Ja.
Und auch da sprichst du kurz über den Schweizer Telefonrundspruch,
wusstest
aber nicht, was es ist.
Richtig.
Und daraufhin habe ich gedacht, wenn er das bisher noch nicht weiß, da erkunde ich mich doch ganz schnell mal. Und zwar, das war so ein sogenanntes Drahtfunkverfahren. Das gab es nur in der Schweiz, weil dort, natürlich so in den Tälern, dieses Fernsehen oft nicht zu erreichen war. Es lag so in irgendeinem Schatten. Und deswegen haben sie Radio, vielleicht war es auch nur Radio und gar nicht Fernsehen am Anfang, vor allem Radio, deswegen haben sie Radio über die Telefonleitungen übertragen. Und ganz am Anfang musste man rausgehen aus dem Radioprogramm, wenn ein Anruf kam und man telefonieren wollte. Wenn man also den Hörer abgehoben hat, um zu telefonieren, wurde das Radioprogramm unterbrochen.
Großartig.
Aber sie haben diese Technik genutzt, um auch wirklich in die hintersten Winkel der Täler zu kommen. Und das ist der Schweizer Telefonrundspruch, der dann auch teilweise zugeschaltet war bei europäischen Sendungen.
Und eben auch beim Frühschoppen.
Ja. Wo ja diverse Länder zugeschaltet waren, inklusive der Schweizer Telefonrundspruch. Und dieses Verfahren, diesen Rundspruch, gab es bis 1997.
Das gibt's ja nicht.
Und dann wurde ISDN eingeführt in der Schweiz. Und dann war Schluss.
Ja, aber dann hat man übers Telefon erstmal dieses Laden eines Routers gehört. Ja, super, super, super.
Aber ist das nicht herrlich? Und das war der Schweizer Telefonrundspruch.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Fantastisch.
Sehr schön, da habe ich dir schon mal wieder was mitgegeben.
Hast du mir eine Freude mitgemacht, Christian.
Ja,
super geil.
Herrlich. Ja, du sammelst natürlich Hörspiele. Du liebst diese Hörspiele. Auch aus deiner Kindheit schon, vermutlich, logischerweise.
Ja, also ich bin als Kind mit Märchenplatten und Märchenkassetten und Hörspielreihen und den drei Fragezeichen TKKG und Hans Pätsch erzählt allerlei Rau.
Hans Pätsch.
Große Hans Pätsch natürlich. Ja. Und ich fand es dann irgendwie später faszinierend, als ich in den 80er Jahren die Hörfunkkrimis gehört habe, die entweder aus dem damaligen WDR oder aus SWF 1, immer noch sonntags um 21 Uhr, wo das Kriminalhörspiel kam, diese Stimmen plötzlich wiederentdeckte und erkannte, okay, die hatten auch ein Leben vor diesen Radioproduktionen, vor diesen Hörspielproduktionen. Es gibt eine sehr berühmte Hörspielreihe des Norddeutschen Rundfunks, sie heißt Die Jagd nach dem Täter. Sie lief von 1957 bis 1964. 125 in sich geschlossene Hörspielkrimis sind dort entstanden. Keiner länger als 35 Minuten im Übrigen. Keiner. Also die waren in unheimliches Tempo. Früher sagt man, man sagt ja heute immer, früher hat sich Radio und Fernsehen noch sehr viel Zeit gelassen. So ist es nicht. Ne? Die haben da in wirklicher Höchstgeschwindigkeit schnell Krimis aufgenommen und alle Sprecherinnen und Sprecher, die später als alte Leute bei den drei Fragezeichen mitspielten, Hans Pätsch, Karl-Ulrich Mewes, Katharina Brauren, Evelyn Hamann und so, hört man da, Helga Feddersen, hört man da in ihren ersten Anfängen. Das ist sehr, sehr interessant und für uns bei Kein Mucks dann natürlich immer ein super Thema für die Rahmenmoderation.
Im Fernsehen hat man sich aber immer sehr viel Zeit genommen oder so für Begrüßung.
Ja.
Das weiß ich noch bei Kein Mucks in Konzert. Hast du so eine Begrüßungsszene oder wenn der Kommissar bei der Frau des Verstorbenen dann einfach auf der Schwelle steht, im Wohnzimmer steht, dann ging es immer so.
Ja, das ist irgend so ein Kurt Jürgens, glaube ich, der da irgendwie stundenlang sagt, was hast du gesagt? Und dann sagt die Frau, ich sagte, dass du die Milch umgestoßen hast. Du sagtest, ich habe die Milch umgestoßen? Und dann sagt der Kommissar, ja, sie sagte, er hat die Milch umgestoßen. Das geht im Kreis, das hört und hört nicht auf und so. Und das war diese berühmte ZDF-Serie Der Kommissar, die ab 1969 in Schwarz-Weiß noch gedreht wurde, obwohl man Farbe schon konnte. Ja. Und auch nur Männer haben ermittelt, obwohl man Frauen schon kannte. Also es ist verwunderlich gewesen.
Ja, warum die sich wohl diese Zeit gelassen haben? Weil man damit einfach ein bisschen Filmzeit füllen konnte?
Man konnte Content kreieren,
das
wie man heute sagt.
Content.
Ja, bedeutungsschwangeres Spiel war halt wichtig. Du musstest diese doch recht simpeln zu erratenden Krimiplots, musstest du immer mit Bedeutung aufladen. Und wenn du dann halt irgendwie einen großen Burgschauspieler da hattest, wie eben Kurt Jürgens oder so, dann wusstest du, okay, die liefern das auch. Ne? Die liefern halt das ganz große Drama in den Gesichtern und in den Augen.
Ja.
Und deshalb nahmen sich die Leute da so viel Zeit.
Also zurück zum Hörspiel. Kein Mucks, so heißt euer Podcast, den ihr seit 2021, also echt schon eine ganze Weile. Woher der Name? Kein Mucks.
Ja, wir haben eine, es gab ein Radio-Feature von Radio Bremen über die Anfänge des Rundfunks und das Feature ist von 1995 und da erzählt eine Frau, die in den 50er Jahren angefangen hat, Radio zu hören, als es noch kein Fernsehen gab in Deutschland, als Radio das einzige Unterhaltungsmedium war, als man da so einen Klönkasten, wie sie es nennt, in der Ecke hatte, dran rumgespielt hat und so 3-4 Sender hören konnte. Da sagt die Frau, und wenn ein Hörspiel lief, dann hat der Vater gesagt, das hören wir uns jetzt alle an. Und dann saßen wir alle um das Gerät und durfte auch nicht gemuxt werden, da durfte keiner was sagen. Und als wir diesen O-Ton hatten, haben wir entschieden, komm, wir nennen das kein Mucks.
Bei Konzert und Tour hier, kein Mucks, Konzert und Tour, gab es auch diese eine Szene, ich weiß nicht, aus welchem Hörspiel das war, mit Sergeant Dawson und da wurde wirklich sehr inbrünstig gespielt, also da auch richtig gut gespielt. Ja. Teilweise finde ich sogar realistischer, als das heute der Fall
so,
ist.
So, und das ist total spannend, das Hörspiel ist, was du ansprichst, ist Paul Temple und der Fall Curzon von 1951, eine NWDR-Produktion, als der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk noch zusammen war. Und in der Zeit musstest du natürlich, weil du kein Bild hattest, immer beschreiben, speziell bei spannenden Verfolgungsjagden, was gerade passiert. Dawson, er ist getroffen. Halten Sie das Steuer. Ich kann das Steuer nicht halten. Wieso nicht? Oh, da ist ein Schaufenster. Fahren Sie an dem Schaufenster vorbei. Nein, wir fahren in das Schaufenster. Dann hörst du zu klirren. Ne? Niemals würdest du im wahren Leben, wenn dir das passiert, würdest du das machen. Und das Größte ist, Sergeant Dawson ist erschossen worden von einem fiesen Motorradfahrer eben. Und dann sagt er, nach dem Klirren sagt der Detektiv, wie geht's Ihnen? Alles gut, Sergeant Dawson ist tot, aber meine Schulter habe ich mir angeschlagen. Oh, verdammt.
Das ist so lustig.
Ja klar, Sergeant Dawson ist tot, mehr kann man nicht tun.
Aber meiner Schulter geht's gut. Ja. Oh Gott, finde ich das schön. Finde ich das schön. Ja, ja. Du zitierst einmal den Satz, lassen Sie den Zimt.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, wo kommt der her? Das ich habe es versucht nachzugucken, aber Synonym für lassen Sie den Quatsch.
Ja.
Also lassen Sie den Zimt.
Ich habe keine Ahnung, es ist ein Radio Bremen Hörspiel von 1963. Es heißt Poker und steht immer noch im Podcast. Nicht alle unsere Hörspiele stehen immer noch im Podcast. Es fällt immer alles raus, weil die Rechte an den Hörspielen nicht ewig bleiben. Aber das steht da noch. Und da kann man es hören. Das ist ein Schauspieler namens Gustav Rothe, zu dem wir kaum Biografisches gefunden haben. Und der sagt an einer Stelle wirklich mit gezogener Waffe sowas wie, lassen Sie den Zimt. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Ah. Und der macht das ziemlich gut. Also du hörst damals Schauspielerinnen und Schauspielern zu, die so ein bisschen auch vom amerikanischen Sound des Kinos beeinflusst, halt wirklich Schurken von der Stange spielen. Deshalb wirken diese alten Hörspiele meistens auch so ein bisschen Pappmaché-mäßig, wie Playmobil-Krimis. Ja. Also es ist keine zweite Ebene drin, es ist kein Tiefgang drin. Manchmal ist die Auflösung auch schwach, aber es hat trotzdem seinen eigenen Charme, weil damals merktest du, sie mussten es live und vom Blatt spielen. Ja? Die Technik war noch nicht so weit. Du konntest nicht alles bearbeiten, schneiden, zusammenspielen. Binden, Versprecher rausnehmen. Du hörst manchmal die raschelnden Skriptseiten. Du hörst, dass mal einer Pock gegens Mikro haut beim Spielen und so. Und du hörst auch, dass sie alle wissen, wann die Szene vorbei ist, weil sie dann einmal noch so bedeutungsschwer ausatmen. Und du hörst, wie Geräusche zugespielt werden. Ne? Johnson, steigen Sie ein. Ja, fahren Sie los. Und dann hörst du ein fahrendes Auto und dieses fahrende Auto wird 100% von einem Plattenspieler zugespielt, weil du hörst das Auto nicht normal starten, sondern und dann rauscht es erst. Ne? Also haben sie es so von unten starten lassen und so. Und das ist sehr charmant, darauf weisen wir in keinen Mucks immer wieder hin. Und das ist dann irgendwie sehr lustig beim Hören, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet.
Also ich finde es ganz interessant, wenn ich reingehört habe, dass die wirklich teilweise so um ihr Leben spielen. Mhm. Und dass das für mich so ein bisschen echter wirkte als viele Hörspiele heute, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Die wirken alle so ein bisschen künstlich, die wirken so ein bisschen unemotional, auch so künstlich gesprochen. Ich glaube denen das nicht. Mhm. Und bei den Alten habe ich manchmal das Gefühl, er ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich glaube sie dann trotzdem.
Genau, sie hatten nicht die Stories, ne? Sie hatten nicht die Stories damals, die wirklich groundbreaking waren. Heute hast du bessere Geschichten. Heute versuchst du auch Hörspiele sozusagen von Literatur oder Film abzuleiten. Damals war es sozusagen Radio Theater im wörtlichen Sinne. Also du hattest Theaterschauspielerinnen und Schauspieler und ich bin sicher, dass die Regisseure immer noch mal gesagt haben, spielt es nicht für die 18. Reihe. Das Mikro verstärkt euch auch so, ne?
Ja.
Sondern, und dann haben die das so vor sich hingespielt und es gibt halt Leute mit magischen Stimmen. Es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die sozusagen so in die Charaktere schlüpfen, dass du gar nicht erkennst, das ist ja schon wieder Ulrich Beiger, das ist ja schon wieder XY. Während du Leute wie Paul Dahlke, Peter Pasetti und so Evelyn Hamann unter Tausenden heraushören würdest, gibt es manche, deren Stimmvolumen so toll war, die mit kleinsten Timbre-Veränderungen komplett neue Charaktere fürs Ohr erschaffen konnten. Mhm. Und da habe ich eine große Begeisterung für. Heute ist es ein bisschen anders, weil die Sprache sich auch verändert hat. Ich glaube, dass, also wenn man heute vielen zuhört, nicht allen selbstverständlich, die ein Hörbuch einlesen, merkst du immer eine gekünstelte Sprache, die Spannung suggerieren soll oder Nachdenklichkeit oder Vergeistigkeit. Das macht es manchmal so ein bisschen somnambul. Deshalb sagen viele auch irgendwie, oh, wir hören diese Sachen in erster Linie zum Einschlafen.
Ja.
Und dann lobe ich mir wieder irgendwie den Schauspieler Heinz Schimmelpfennig, der nicht nur ein unfassbar großes Werk hinterlassen hat von Rollen im Hörspiel, sondern der auch noch Featuresprecher war. Und wenn du die Features von Heinz Schimmelpfennig dir anhört, denkst du manchmal, auch ein bisschen mehr Begeisterung könntest du da mal reinlegen. Ne? Die Wälder halten einen tiefen Schlaf. Der Schnee ist schon zu sehen. Eine kleine Eule kommt vorbei. Du denkst, ja, du könntest mal ein bisschen mehr machen, aber im Ergebnis finde ich, nee, es erklärt dir hier ein Typ von nebenan und nicht einer, der dir gleichzeitig suggeriert, ich habe Sprecherziehung gelernt. Ja. Ich übertreibe jetzt. Gilt nicht für alle selbstverständlich.
Heinz Schimmelpfennig.
Heinz Schimmelpfennig. Übrigens, nächsten Mittwoch, musst du gucken, im SWR, nächsten Mittwoch kommt um 23.30 Uhr ein sensationeller Tatort mit Heinz Schimmelpfennig von 1974 aus dem alten SWF natürlich. Der heißt Playback oder die Show geht weiter. Dringende Empfehlung. Musst du gucken. Sowas hast du noch nicht gesehen. Die echte Heidi Brühl, Sängerin damals, macht einen Auftritt im Kurhaus in Baden-Baden, das du gut kennen wirst natürlich. Und da passiert etwas. Und Kommissar Gerber, gespielt von Heinz Schimmelpfennig, muss die Sache aufklären. Du hast noch nie sowas Skurriles gesehen. Der SWR wiederholt alte Tatorte. Eine Woche später kommt am 12. August der berühmteste, das muss ich jetzt dazu sagen, der berühmteste Tatort, weil er am meisten geguckt wurde. Von 1978 wieder Kurt Jürgens in der Hauptrolle. Kommissar Lutz, gespielt von Werner Schumacher. Rot, rot, tot. Mit dem 20-jährigen Christian Berkel. Das ist der bis heute erfolgreichste Tatort aller Zeiten, weil er 26,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und eine Einschaltquote von 65% versammeln konnte.
Ach, guck mal, erstaunlich. Ich hätte gedacht, es sei Tod im Häcksler.
Ja, der ist auch sehr beliebt und natürlich Reife Zeugnis von 1977 von Wolfgang Petersen.
Genau.
Aber der bis heute, das habe ich nochmal nachgelesen, an quotenmäßig Erfolg ist tatsächlich dieser alte Rot-Rot-Tod von 1978.
Witzig. Hast du Tod im Häcksler damals gesehen im Fernsehen?
Ja, und ich habe das Sequel jetzt gesehen, weil es gab ja nochmal einen, wo sie diese Kombination gemacht haben, oder irre ich mich? Ja.
Also ich weiß nur, ich war Student in der Zeit damals in Rheinland-Pfalz.
Ja.
Und er spielt ja in der Pfalz.
Ja.
Und ich war vor dem Fernseher wirklich baff. Man hat mir gedacht, wie krass stellen die Pfalz dar. Wirklich wie Hinterwäldler, wirklich die alle wirklich so aussehen, als wären sie durch Inzest entstanden.
Ja.
Alles war grau, die Autos waren irgendwelche alten Modelle, die es gar nicht mehr gibt. Ja. Und so wurde die Pfalz heute dargestellt.
Und also, Ben Becker noch.
Und Ben Becker noch dabei.
Ben Becker. Ja, Ben Becker. Ja, und sie haben ein Sequel gemacht vor 3 Jahren, ne, wo sie nochmal auf diesen Fall zurückkommen und Ben Becker auch nochmal der Polizist neben Ulrike Volkerts ist. Und da waren nochmal die Leute zu sehen, die das damals skandalös fanden, dass man die Pfalz so zeigt und gesagt haben, ich habe den gesehen, habe ich nie wieder was anderes geguckt.
Und es gab eine Anhörung im Landtag in Rheinland-Pfalz, weil es offizielle Beschwerde gab.
Nein.
Es gab eine Anhörung. Ich fand, das war ein bemerkenswerter Tatort.
Ja, ich auch.
Also der war wirklich gruselig. Der war wirklich gruselig. Ja. Also, wer auch immer sich für die Hörspiele jetzt interessiert, es lohnt sich reinzuhören, weil es irgendwie eine andere Welt ist und es ist teilweise spannend, es ist sehr virtuos gemacht. Man hat einfach sehr, sehr viel Spaß. Gibt's in ARD Sounds natürlich zu hören. Ihr seid jetzt mit der wievielten Staffel seid ihr am Start?
Die siebte ist gerade beendet.
Wir sind gerade zu Ende gegangen
mit unserer aktuellen Staffel. Jetzt machen wir wieder Pause. Wir müssen wieder neue Hörspiele finden. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Es wird eine etwas längere Pause, wie immer.
Eine Frage an dich. Welches Alltagsgeräusch wurde jahrzehntelang in Hörspielen immer wieder verwendet?
Reden wir jetzt von dem berühmten Schrei?
Jep, natürlich kennst du den.
Kennst du die Geschichte von Wilhelm Schrei?
Nein, den kenn ich
nicht. Du kennst den 100%.
Erzähl.
Du hast den schon tausendmal gehört.
Ich kenne nur den Tarzan-Schrei.
So ähnlich.
Den von Disney lizenzierten Tarzan-Schrei, der auch wirklich auf der Bühne im Musical nur so gemacht werden darf und nicht anders.
So ist es. Und der Wilhelm-Schrei, den kennst du. Der ist in Star Wars zu hören. Der ist in, ach Gott, wenn ich den jetzt da hätte. Aber ich schicke ihn dir und den wirst du bitte jetzt spielen, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen.
Alles klar. Das ist jetzt also eingespielt. Hier ist der Wilhelm-Schrei, den Basti mir im Nachhinein noch geschickt hat.
So, und dieser Schrei erklingt in Star Wars, in den Bourne-Filmen, in Serien bis heute. In den 30er Jahren hat ein Schauspieler, der eine lustige Stimme hatte, diesen Schrei einmal eingesprochen. Mehrere Schreie, aber das ist der berühmteste. Und dieser Schrei ist über Jahre immer wieder verwendet worden. In den 50er, 60ern war er mal plötzlich weg. Aber irgendwann ist er wieder entdeckt worden. Ich glaube durch Star Wars. Und seitdem, also George Lucas sagte, den Schrei will ich in jedem meiner Filme drin haben, weil der so lustig ist. Irgendein Fiesling wird da irgendwo runtergeschossen. Und dazu hörst du diesen Schrei. Der erklingt überall. In Disney-Filmen überall ist der drin.
Und wer hat den
damals
ich weiß nicht mehr, wie der
losgelassen.
Schauspieler heißt.
Reden wir von einem deutschen Schauspieler?
Nee, eben nicht. Nein, aber eben nicht. Die Rolle, es gab einen Film mit einem Cowboy aus den 50er Jahren, glaube ich. Und dieser Cowboy war so ein lustiger Cowboy. Und diese Rolle hieß Wilhelm, der lustige Cowboy. Und der bekommt irgendwann auf der Prärie reitend einen Pfeil in den Oberarm geschossen und fällt vom Pferd. Der Schauspieler konnte das sehr, sehr gut, der die Rolle Wilhelm gespielt hat. Der hat aber nicht den Schrei gegeben. Und das, wie wir alle wissen, da der Sound bei Filmen ja immer separat angelegt wird, hat der Regisseur dieses Films entschieden, wir brauchen hier mal so einen Schrei. Weil wenn der da runterfällt, klingt es gut. Und dann sagten die Soundingenieure, ja, wir haben hier so einen historischen Schrei, den nehmen wir, das war dieser Schrei. Und seitdem dieser Schrei in diesem Western drin ist und die Rolle Wilhelm ihn nicht geschrien hat, wird dieser Schrei offiziell Wilhelm-Schrei genannt.
Auch so als Gag. Es ist auch so ein Gag, dass man den auch immer wieder so reinnimmt.
Soundingenieure aus Amerika, den sagst du, I take the Wilhelm Scream und alle wissen es.
Mhm. Okay, geil. Ja. So, bevor wir jetzt auch ein paar Fragen an dich haben und auch gemeinsam in ein paar historische Sachen reinhören wollen, von denen ich hoffe, dass du sie vielleicht noch nicht kennst. Mhm. Ich hoffe, dich überraschen zu können.
Hurra.
Sag nur kurz, denn wir beide haben so einen Haufen Töne mitgebracht hier. Ja. Ja, wir haben sie beide auf dem USB-Stick Wolfgang gegeben, der draußen hinter der Glasscheibe ist, ja, und ein paar Sachen zu spielen. Was hast du noch mitgebracht von Kein Mucks? Was wollen wir noch mal reinhören?
Ich habe aus Kein Mucks einfach nur ein paar sinnlose Dialoge mitgebracht, die auch ganz, ganz schnell gehen.
Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen, Madame.
Das hat doch nichts mit meinem Mann zu tun.
Nein, er ist ermordet worden.
Okay, das ist wirklich lustig.
Das ist
nicht lustig, aber leider ein bisschen.
Ja, es ist tatsächlich ein unbearbeiteter Ausschnitt aus einem SDR-Hörspiel von 1970 mit Arnold Marquis und, oh Gott, wie heißt die Schwester von Bruni Löbel? Margot Leonhardt. Also hier trafen sich gerade John Wayne und Marilyn Monroe, wenn man so will. Es ist ein altes Hörspiel und im Zusammenhang wird es sinnvoll. Ein anderer Ausschnitt, das heißt Küchenhandtuch.
Wurde sie mit dem Küchenhandtuch erdrosselt?
Mhm, es sieht so aus. Gut.
Tja, ist halt gut. Ne? Ja, ist ja natürlich gut. Gemein, weil er meint nicht gut, dass sie tot ist, sondern gut, dann schließen wir jetzt mal den Fall hier ab.
Das englische well.
Ja. Gibst du mir noch bitte, kennen Sie diesen Mann?
Kennen Sie diesen Mann?
Das ist meine Sekretärin.
Okay, was ist da die Situation? Wie kommt es zu dem Dialog?
Es ist ein reines Durcheinander. Aber die beiden kommen hintereinander. Es ist unfair, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt, aber ich habe doch sehr gelacht, als ich diese Kombi gehört habe.
Ja, aus welchem Hörspiel?
Das kommt aus einem Radio Bremen Hörspiel, was wir noch nicht in Kein Mucks hatten, aber demnächst reinnehmen werden.
So, einen Ton noch? Hast du noch?
Einen letzten Ton können wir noch machen.
Wenn der Tote nicht Richard Ferguson ist, wer ist es dann und warum wurde er ermordet?
Wenn Sie mich so fragen, warum wurde Richard Ferguson ermordet?
Ja. Nein, was ist hier?
Francis Durbridge, natürlich aus Paul Temple und der Fall Jonathan. Nicht Jonathan, keine Sorge. Paul Temple und der Fall Jonathan haben wir komplett noch immer im Podcast stehen.
Ach, wie schön. Wunderbar. Basti, du bist ein Sammler von Perlen, auch der Rundfunkgeschichte generell. Wenn wir von Hörspielen mal weggehen, ich habe ein paar kleine Mitschnitte und ich bin mal so gespannt. Und wir können uns ein bisschen Zeit lassen jetzt auch, weil teilweise sind die etwas länger, aber es sind einfach Musiken, die sind ja sehr schön und du liebst ja offensichtlich Musiken, du hast mir diverse schon geschickt.
Ja, ja.
Und du zeigst gerade den Daumen hoch, weil du magst Musiken, also diese alten Musiken.
Ja, natürlich.
Ich habe so ein paar für dich. Wir haben so ein paar Kennmelodien, habe ich mal rausgesucht, beziehungsweise das Archiv des SWR hat versucht, ein paar Sachen nochmal rauszuholen. Mal gucken, ob da was dabei ist, was du noch nicht kennst. Zunächst mal eine Kennmelodie, bei der du einfach nur sagen sollst, ist es eine Sportsendung, ist es Frauenfunk, ist es Gartenschau oder Kinderfunk? Das ist schön, oder?
Das ist sehr schöne Musik. Sport würde ich fast ausschließen. Ich glaube, da würde man dann doch irgendwie etwas... einen Song wie Topsy nehmen, das berühmte ARD-Sportschau-Motiv.
Wie geht's noch? Topsy?
Topsy? Komme ich gleich drauf.
Ja.
Komm ich gleich drauf.
Ja.
Ich habe leider die Melodie, die du gerade vorgespielt hast, im Kopf. Kommt gleich. Ich würde jetzt sagen, das ist Frauenfunk. Es gab doch mal so ein Magazin für die Frau im WDR oder so etwas.
Es ist Frauenfunk und diese Nummer hieß wohl Frauen sind keine Engel.
Oh, das kenne ich. Frauen sind keine Engel. Ich glaube von Margot Hielscher gesungen, kann das sein?
Möglicherweise, da weißt du mehr als ich. Auf jeden Fall, das ist die Kennmelodie zur Sendung Frauenfunk. Sport, Frauen, Garten oder Kinder?
Ja, also ich würde mich zu Kinder.
Ja, ist richtig. Du bist eben ein Experte. Es ist
hinreißen lassen.
Es ist die Sendung Kinderstube.
Oh.
Kinderstube. Ja,
okay, auch aus dem alten Südwestfunk?
Ja, ich glaube schon.
Ach, wie schön.
Das ist auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich Radiosinfonieorchester Stuttgart. Müsste ich nochmal genau nachschauen, habe ich jetzt gerade nicht hier. Okay, so, dann kommen wir zur Nummer 9. Und da sind wir im Jahre 1950.
Ich glaube, es ist die Tagesschau, oder?
Das ist die Gartenschau.
Die Gartenschau?
Das war die Gartenschau. Okay, und dann sind wir, und das finde ich jetzt auch ganz besonders schön, bei der Nummer 10.
Der Sportfunk blendet auf.
Oh, der Sportfunk blendet auf. Das ist doch Sport. Großartig.
Ich finde es so schön. Der Sportfunk blendet auf.
Ja, weil die Tagesschau hatte ab 1952 so eine ähnliche heitere Melodie. Nicht nur so ein Gong oder so, sondern da gab es auch noch mal so eine lustige Musik. Irgendwie mit so einem großen Orchester. Ja, genau. Das ist Sport. Ja.
So, dann gehen wir mal zur Nummer 18. So, ich gebe einfach nur, ich lege hier mal ein Blatt Papier hin.
Ja.
Okay. Und du machst einfach nur etwas. Einfach nur, ich möchte deine Reaktion sehen, wenn du diese Musik hörst.
Ja, ja, natürlich. Es ist doch Montagsmaler.
Was machst du, Alison? Montagsmaler.
Ja, natürlich. Hund, Katze, Maus.
Hund, Katze, Maus.
Ja.
Sehr schön. So.
Ich habe die alte Version. Ich habe die alte Version hier irgendwo, glaube ich.
Okay.
Oh Gott, wenn ich die jetzt finde.
Ist das noch die neuere? Also
das ist eine neuere, ja,
das
genau.
Ist eine neuere.
Ja, ja, genau, weil ich habe die alte Jazz-Version und hier kommt sie.
Okay.
Pass auf, ich
spiele
sie.
Auf deinem iPad hast du sie gerade.
Ja, genau. Ja,
aber du hast alles, das ist das Geile. Man spielt dir irgendeine Melodie vor. Ich habe die alte hier. Einfach nur, um zu zeigen, was du tatsächlich für ein Sammler bist.
Die Montagsmaler von Frank Elstner, glaube ich, initiiert und dann später kurz von Reinhard May ganz kurz moderiert.
Wirklich?
Ganz, ganz kurz. Und dann kam Sigi Harreis. Ja, ja.
Krass.
Und heute macht's Guido Kanz.
Ganz schön. So, dann haben wir hier ein Intro.
Ja.
Und die Frage ist, zu was?
Aus dem großen Sendesaal Villaberg in Stuttgart hören Sie als Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks und des RIAS Berlin ein Radioratespiel mit zwei Mannschaften, prominenten Gästen und Günter Leimstoll mit seinen Solisten. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Hans Rosenthal. Ja, als das Wort RIAS fiel, war klar, es muss Hans Rosenthal sein. Ne? Ja. Ja. 1978 genau. Hat er noch Funk gemacht, ne? Hans Rosenthal, obwohl schon seit sieben Jahren irgendwie Dalli Dalli erfolgreich im ZDF lief.
Ja,
also er kam vom Radiofunk, vom Radioquiz. Ne?
Eine Sendung, die hieß Frag mich was.
Ja, frag mich was.
So. Es gibt eine weitere Sendung und die heißt Spaß muss sein. Sagt dir das was? Spaß muss sein?
Ja.
Okay, so. Und wir können da ja ein bisschen mitraten mal.
Ja, das machen wir jetzt.
Ich stelle Ihnen jetzt 4 Fragen und damit es nicht allzu schwierig wird, dürfen Sie sich das Sachgebiet noch aussuchen. Sollen es Sportfragen sein, politische Fragen, also Politik oder allgemeine Fragen?
Sportfragen.
Sport?
Ja.
Sind Sie Sportler?
Nein, bin ich nicht.
Aber Sie lesen den Sportteil in der Zeitung?
Auf jeden Fall.
Jetzt Frage 1. Für Fußball interessieren Sie sich sicher. Wie heißen die beiden bekanntesten deutschen Fußballspieler, die bei italienischen Profiklubs unter Vertrag stehen?
Helmut Haller, Karl-Heinz Schnellinger.
Gewonnen! Sehr schön!
Aus der Pistole geschossen.
Absolut.
Was ein... Den Namen habe ich noch nie gehört.
Frage 2. Ich nenne Ihnen 5 bekannte sportliche Ausdrücke und Sie sagen mir bitte die Sportart.
Ja.
Bodycheck.
Eishockey.
Ochser.
Springreiten.
Reiten, ja. Sidestep.
Tanzen.
Step-Tanz, wenn er zur Seite geht, ist ein Sidestep. Das meinte ich jetzt aber nicht. Es gibt noch so einen anderen Sidestep bei einer anderen Sportart. Nicht vorsagen. Soll ich erst die beiden anderen nehmen?
Ja,
die beiden. Nehmen wir erst die anderen vielleicht. Rückhand.
Das ist sowohl beim Tennis wie auch beim Tischtennis.
Ist richtig. Sulki?
Das ist beim Trabrennen.
Trabrennen. Und nun müssen wir noch Sidestep haben. Dann haben Sie 5 Mark gewonnen.
5 Mark gäbe es, Basti. 5 Mark bekommst du, wenn du Sidestep jetzt erraten kannst.
Sidestep?
Ja. Sidestep. Bei Sulki hast du schon geguckt, bei Boxer hast du schon komisch geguckt, hättest du beide nicht gewusst. Ne?
Natürlich, das ist schon total rätselhaft. Aber ein Sidestep?
Ah ja, ein Sidestep.
Wo mache ich denn einen Sidestep?
Welcher Sport? Sidestep. Ist schwer, ne?
Also es ist kein Turniertanz, das hat er ausgeschlossen, ne?
Kein Turniertanz.
Genau, dann weiß ich es nicht.
Ja, es ist Boxen.
Aber Boxen war ja schon.
Nee, das war aber falsch.
Ah, das war falsch. Okay.
Genau.
Und ein Sidestep beim Boxen, okay.
Und die Lösung war jetzt Boxen.
Ja.
Sidestep.
Großartig.
So.
Großartig. 5 Mark hat man gewonnen. Toll. Für 5 Fragen. Wie schön.
So, dann Basti, schalten wir mal das Empfangsgerät ein. Was gab es für schöne Namen für diese Empfangsgeräte? Du hast vorhin wusstest du aus der DDR schon so einen schönen Begriff über den Isolator. Wie hieß
die Isolette, ja.
Isolette, genau.
Also die Bremer haben das entweder Klönkasten genannt oder Spieldose.
Schön.
Ja, dann machen wir die Spieldose.
Hier ist der Südwestfunk mit seinem 3. Programm. Und selbstverständlich, wie Sie es vom Popshop im 3. Programm des Südwestfunks nicht anders gewöhnt sind, auch heute am Feiertag haben wir volle Sendung, also bis 15.45 Uhr. Und das hören Sie. Zunächst die Tony Marshall Show, den ersten Teil. Dann Stars und Hits mit Karl-Heinz Kögel und Christian Anders. Internationale Oldtimer-Wünsche erfüllt Frank Laufenberg ab 14 Uhr. Und zum Abschluss ab 15 Uhr hören Sie das Open House. Ein Mikrofon eben für die Ansage und auch für diese Ansage noch Walter Krause. Aber ich ziehe mich gleich zurück, denn zu Anfang der heutigen Popshop-Sendung sollen Sie ja die Tony Marshall Show hören, und zwar den ersten Teil. Die Konferenz dieses Abends übernahm Jack White und ihm übergebe ich auch jetzt das Mikrofon.
Traumhaft.
Sehr schön. So, und wir hören einfach mal in den Anfang rein.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im ersten Teil werden einige Künstler hier live zu eingespielten Schallplatten, Tonband, Playbacks singen. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir vielleicht zum ersten Mal eine kleine Applausprobe durchführen, wenn ich sage, dass sämtliche Künstler, die heute Abend hier auftreten, ohne einen Pfennig-Gage,
da wird eine Applausprobe gemacht im Radio,
ja.
Indem man sagt, hier gibt's kein Geld.
Meine Damen und Herren, ich werde nur noch einen Titel zum Schallplattenplayback singen und bitte Sie, The Ghostman mit einem riesigen Applaus hier sehr, sehr herzlich zu verabschieden. Soweit der erste Teil der Tony Marshall Show.
Das war Jack White mit seiner Absage des ersten Teils der Tony Marshall Show. Und wir freuen uns, dass wir heute Gelegenheit hatten, diese Ihnen hier zu bieten. Den zweiten Teil bringen wir ebenfalls im Popshop, ganz mit Tony Marshall. Wann das sein wird, werden wir rechtzeitig im Popshop noch bekannt geben. Tja, und damit ist die erste knappe Stunde des heutigen Popshop schon rum.
Weißt du, was das Schöne ist?
Traumhaft.
Da ist die Tony Marshall Show. Konferenzier ist Jack White.
Ja.
Aber es ist nirgendwo Tony Marshall. Und das fand ich so herrlich.
Moment.
Aber, nein, da war natürlich jetzt geschnitten. Aber da kamen halt immer wieder Gäste.
Ja.
Aber es ist die Tony Marshall Show.
Es ist die Tony Marshall Show.
Es begrüßt Jack White.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, Tony Marshall tauchte da gar nicht auf.
Großartig.
Vermutlich im zweiten Teil dann.
Es gab aber mal eine Folge von Menschen bei Maischberger, die von Frank Elstner moderiert worden ist. Es ist so ähnlich ungefähr wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich die ganz große Zeit des Plattenradios, wo irgendwie alle auch noch so erzählen, ja, wir fahren jetzt hier was ab und sowas alles.
Super, super.
Dieses Übermitteln von, wie wird das überhaupt gemacht und gesendet und bezahlt und so.
Großartig.
Ist da noch mit drin.
Und es hieß auch irgendwo noch, dass da Oldies gespielt werden und sie nannten sie Oldtimer-Wünsche.
Oldtimer-Wünsche.
Und damals war es nicht Oldies-Wünsche,
ja,
sondern Oldtimer-Wünsche.
Da kam nicht Jan Hofer mit dem Auto, ne, der ja so viele Oldtimer hat privat, ne, sondern da war dann irgendwie, ja,
okay.
Toll.
So, Basti, hast du noch Lust zu quizzen weiter?
Bitte, natürlich, wir hören gar nicht auf. Ich bin gerade warm gelaufen.
Lief übrigens im Jahre 76 bei SWF3.
Ja, 76. Also im Radio.
SWF3 im Radio.
Okay.
Das ist ja übrigens auch Radio, Tony Marshall.
Na, selbstverständlich.
Heute wieder eine neue Ausgabe unseres Puzzle-Quiz mit Ernst Ebel.
Ernst Ebel?
Ernst Ebel.
Sag ich dir gleich was zu.
Ja.
Also erstmal schöne Musik.
Machst du, ja.
Okay, 76.
SWF3.
SWF3. Ernst Ebel. Von dem hatte ich eine Kassette als Kind.
Krass.
Ich sag dir gleich, was man da macht.
Achtung.
Hallo ihr Lieben. Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Ratespiels.
Ich hoffe, es geht euch gut und die Schule schmeckt wieder so nach den Ferien.
Schmeckt wieder
und
so.
Und vorweg schnell die Auflösung unserer Oktobersendung. Wir suchten als Lösung Höflichkeit. Schlicht und ergreifend die Höflichkeit. Alles klar?
Ja, alles klar.
Laut mit 11 Buchstaben. Es ist ein Beruf.
Kommt
Stichwort
jetzt.
Handwerk.
Das neue Wort, das
Runde
gesucht
eins.
Wird. Runde 1 machen wir mal
die
mit.
Die folgende Musik führt uns in ein europäisches Land. Der Anfangsbuchstabe dieses Landes ist auch in unserem Puzzlewort der erste Buchstabe. Achtung, wir starten.
Was würdest du sagen?
Spanien.
Aber würde ich auch sagen.
Spanien oder Portugal.
Das wäre dann ein S auf jeden Fall schon mal. Ja.
Es ist aber dann doch nur wieder Stuttgart, was wir hören. Also ist S auf jeden Fall richtig.
Das Land erraten. Runde 2. Eine Spielexpertin aus Baden-Baden, es ist Karin Truhn, stellt euch ein bekanntes Brettspiel vor. Wie heißt es? Und aufzuschreiben ist von diesem Spiel der zweite oder vorletzte Buchstabe. Na dann mal los.
Zwei Spieler erhalten je 16 Figuren der gleichen Farbe. Jeder Figur ist eine bestimmte Zugrichtung vorgeschrieben.
Was?
6 verschiedene Zugrichtungen sind insgesamt möglich. Ziel ist es, einer bestimmten Figur des Gegners jede Bewegungsfreiheit zu nehmen.
Aber du weißt
richtig. Genau so heißt dieses Spiel.
Ja.
Ich stelle euch eine Maschine vor. Der 3. oder 12. Buchstabe dieser Maschine ist in unserem Puzzlewort der 3. Buchstabe. Alles klar?
Eine Maschine. Ja. So, damit ist dann auch.
Okay.
Da steigen
also
wir aus.
Mit SCH geht's los.
Genau, also ist wahrscheinlich der Schreiner vielleicht,
ja,
oder?
Ja.
Also könnte sein, der Schreiner, der
also
Handwerker.
Ich bin total elektrisiert, weil die Stimme von Ernst Ebel habe ich sicherlich 40 Jahre nicht mehr gehört. Aber als Kind hatte ich eine Kassette, die hieß sowas wie Quiz mit Ernst Ebel oder so. Die war grün, da war ein lustiger Elefant drauf, glaube ich. Und da hat Ernst Ebel moderiert. Das war eine Kinderkassette und diese Stimme habe ich sofort wiedererkannt.
Ja.
Wie gesagt, lange nicht gehört. Bin total begeistert. Und damals war es so, dass er sagte, okay, wir hören jetzt einen Mann, der in ein Auto steigt, losfährt und hupt. Aber ein Geräusch fehlt.
Mhm.
Und dann hörtest du eine Straße, du hörtest Schritte, du hörst, wie das Auto losfährt und du hörst die Hupe. Ein Geräusch fehlt.
Oh.
Die sich schließende Autotür hat gefehlt. Das war das Quiz. Das Quiz kannst du nur einmal spielen, aber ich fand es so toll, dass ich sie mir immer wieder von vorne angehört habe.
Ja, und ich hätte jetzt nicht mal sofort die Lösung gehabt.
Ja, ja, das ist ja auch nur so jetzt aus der Lameng nacherzählt oder
sowas.
Aber das fand ich als Kind super, dass ich diese Kassette hatte. Ich weiß nicht mehr, wo ich die habe.
Und dann, Basti, haben wir noch eine Ratesendung aus dem Jahre 1956. Ist richtig.
Fernsehen oder Radio?
Radio.
Boah.
Da ist man sprachlos.
Da ist
ein
man sprachlos.
Ein spielerisches Rededuell zwischen Rias Berlin und dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart.
Dann muss es wieder Hans Rosenthal sein.
Ja, hier Berlin.
Ah, das ist guten Abend. An der guten guten Verständigung Abend. Zwischen Berlin und Stuttgart scheint es ja auch heute Abend nicht zu fehlen. Der zweiten Folge unserer Sendung, da ist man sprachlos, steht also nichts im Wege. Für die Beteiligten in Berlin und in Stuttgart geht es darum, ohne Vorbereitung eine Minute lang über ein Thema zu reden, das Sie vorher nicht kennen und das Ihnen vom Spielmeister gestellt wird. Bastian Pastewka, Sie sind Vertreter für Kühlschränke. Preisen Sie bitte einem Käufer an, warum ein Kühlschrank gerade jetzt im Winter besonders wichtig ist. Ab!
Basti, eine Minute. Warum ist ein Kühlschrank im Winter wichtig?
Nun, es ist Winter. Sie kennen diese Jahreszeit. Es wird immer wärmer draußen. Es ist Sonne, obwohl wir sagen, es ist Winter. Bald ist Weihnachten. Aber die Zeit des Schnees draußen ist vorbei. Die weiße Weihnacht gibt es so nicht mehr. Aber Ihr Kühlschrank, der schafft Verlässlichkeit, Schönheit. Sie brauchen einen Kühlschrank, meine Damen und Herren. Denn Sie kennen den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist immer freundlich. Es ist meistens etwas drin. Und er macht auch noch ein schönes warmes Licht im warmen Winter. Wenn Sie den Kühlschrank öffnen, denken Sie daran, dass Lebensmittel herausfallen können. Machen Sie es also bitte vorsichtig. Essen Sie diese Lebensmittel, bevor das Verfallsdatum abläuft. Und wenn Sie die Lebensmittel nicht mehr weiter essen, legen Sie sie zurück in den Kühlschrank und schließen Sie ihn. Sie brauchen Kühlschränke. Auch einen Tiefkühler. Sie brauchen auch einen Kühlschrank mit Griff. Ich zum Beispiel habe eine Schwiegermutter, die keinen Griff am Kühlschrank hat. Man muss ihn an der Seite immer so komisch öffnen, bevor er sich öffnet. Kaufen Sie sich einen Kühlschrank mit Griff. Ihr Bastian Pastewka. Du hast mit KI gearbeitet. Oh Gott, du hast diesen Sprecher mit KI verlängert.
Ja, und dein Gesicht, das war natürlich unbezahlbar.
Gott, man hört es nicht, das ist schrecklich. Das ist schrecklich.
Ich weiß, es ist wirklich schrecklich.
Ja, Wahnsinn, ja. Ja.
Aber es ist einfach perfekt, ne?
Ja, natürlich. Ich bin sofort drauf reingefallen, natürlich.
Aber plötzlich Bastian Pastewka.
Ja, auch so ein komplizierter Name, den er dann so einfach aussprechen kann.
Hast du kurz gedacht, ob da wirklich jemand Bastian Pastewka hieß früher, zufälligerweise?
Nee. Die Stimmfärbung, diese Sprache und, Entschuldigung, auch noch der Akzent, machte mir sofort klar, das ist 19 irgendwas 50. Mhm. Das musstet ihr mit KI gemacht haben. Und diesen Namen gibt es nicht nochmal. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen.
Das war so ein schönes Gesicht. Ja. Gerade so. Die Augen waren so ganz weit. Bastian Pastewka.
Sehr geil.
Oh, herrlich.
Sehr toll.
So, das war A Trip Down Memory Lane, wie sie in unserem geliebten England so sagen. Ne?
Was hatten die damals Spaß an Radio wahrscheinlich, oder? Und was war das damals aufwendig? Ich glaube, so ein Mann wie Hans Rosenthal hat sein Leben häufiger mit Proben von so Spielen verbracht, als mit den eigentlichen Sendungen, die er zu moderieren hatte. Ja. Egal ob Radio oder Fernsehen.
Ich habe das Glück, dass ich Hans Rosenthal genau wie du auch noch wirklich als Kinder miterlebt habe.
Ja.
Im Fernsehen, der war einfach Kult. Es gab ja auch eine berührende Biografie, die irgendwann mal rauskam. Ja. Der hatte ja eine unglaublich bewegende Geschichte. Das ist deutsche Geschichte pur.
Ja.
Es gab diesen wunderbaren Zweiteiler vor kurzem.
Ja.
Hans Rosenthal, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hieß nur Rosenthal, glaube ich.
Der hieß Rosenthal. Und Florian Lukas hat Hans Rosenthal meisterhaft gespielt.
Wahnsinnig.
Meisterhaft.
Wirklich ganz toll. Lohnt sich also.
Und Hans-Jochen Wagner als sein Chef vom ZDF. Das war grandios.
Ja. Dann hat ja der Deutschlandfunk bringt ja immer mal wieder sonntagmorgens alte Ratesendungen von Hans Rosenthal.
Aus den Archiven.
Aus den Archiven.
Eine der besten Sendungen überhaupt im Deutschlandfunk Kultur.
Wo die Städte gegeneinander antreten.
Ja.
Und wir haben ja eben einen kleinen Eindruck davon bekommen. Das bringt so einen Spaß, diesem Hans Rosenthal zuzuhören, mit welcher Ausstrahlung, der diese Leute zusammengebracht hat und gespielt hat und durch die Sendung geführt hat. Also auch da kann ich noch empfehlen, mal gucken, ob es beim Deutschlandfunk noch irgendwo abgreifbar ist. Ich bin nicht ganz sicher. Aktuell, ich habe das manchmal so sonntagmorgens, fuhr ich da mit dem Auto und hatte einen solchen Spaß, das zu hören.
Genau, das ist eine super Sendung aus den Archiven.
Und da gab's,
Hans Rosenthal hat damals auch so Satire-Sendungen gemacht und eine der berühmtesten aus dem alten RIAS hieß Die Rückblende, wo sozusagen satirisch aufbereitet wurde, was einmal im Monat so im letzten Monat passiert ist. Und da hört man auch den ganz jungen Günter Pfitzmann, die ganz junge Edith Hanke, die da so lustige Texte von Hans Rosenthal geschriebene Texte da absondern. Das ist ganz toll.
Okay,
sehr skurril, sehr alt.
Oder wir machen eine kleine Rückblende auf deine ersten Male.
Um Himmels Willen.
Deine erste Bühnenerfahrung.
Meine allererste Bühnenerfahrung, kann ich dir sagen, Schultheater natürlich, dritte Klasse. Ich war der Erzähler von Schneeweißchen und Rosenrot. Und es war irgendwie ein Stück, wo andere Kinder Schneeweißchen, Rosenrot und den Zwerg und sowas alles spielten. Und der Erzähler musste aber am Anfang erzählen, was hier so los ist und wer ist. Und das konnte ich natürlich als Kind ich war in der dritten Klasse. Und der Erzähler wurde nach dieser Einführung auch nicht mehr gebraucht. Und man hatte aber doch noch Verwendung für mich. Ab dann musste ich in einen Baum aus Pappmaché gehen. Ne? Also es war hier im Hintergrund so ein Wald aufgebaut und es waren alles Bäume so aus Pappmaché mit so lustig dran geklebten Zweigen dran. Und ich war ab, nachdem ich Erzähler war und erzählt habe, und jetzt geht das Märchen auch schon los, bin ich so ganz arm in den Baum gegangen. Das war natürlich so ein halboffenes Stück Pappmaché und habe dort eine halbe Stunde gewartet in dem Baum, bis mein Kumpel Jan Speich vorbeigekommen ist. Der spielte nämlich den kleinen Zwerg, der sich im Baum mit dem Bart verfangen musste. Und wer, glaubst du, musste sozusagen die Schnittstelle zwischen Bart und Baum spielen? Das war ich. Also ich glaube, das Publikum sah, wie meine Hand dann so aus dem Baum rauskam und den Bart so Richtung Baum zog, dass es für das verblüffte Publikum so aussah, als hätte sich Jan Speich mit seinem Bart da verfangen. Und so kam es. Ja, das war meine große erste Aufgabe im Schultheater.
Wie schön. Was macht Jan Speich heute?
Das weiß ich nicht. Wir haben uns vollkommen aus den Augen verloren.
Das wäre jetzt mal so interessant.
Das wäre gut, ne?
Also interessant. Okay. Ja. Erste Autofahrt selbst am Steuer.
Hat's gegeben, ja.
Ja, also nach deinem Führerschein
ja.
mit deinem ersten Auto.
Ja, es war natürlich das Auto meines Vaters, wenn ich mich recht entsinne. Der hat mir da mal kurz seinen Wagen geliehen. Es muss irgendein Opel irgendwas gewesen sein. Und mit dem sind wir durch Bonn gefahren. Ich glaube, mein Vater wollte mir nochmal klar machen, wie es denn geht. Das war so eine schöne Gangschaltung und sowas alles. Und dann sind wir, glaube ich, auf irgendeinen Baumarkt gefahren, irgendwie abends, und sind da ewig im Kreis rumgegondelt und haben geschaut, wie das dann funktioniert. Haben dann aber festgestellt, ja, das läuft ganz gut. Und es hat auch noch 2 Jahre gedauert, bis ich meinen ersten Unfall gebaut habe, weil ich einem hinten drauf gebrummt bin in der Bonner Innenstadt. Aber es war nur so ein Mini-Kratzer, das war nicht schlimm.
Oh, das ist aber gut. Du brummst jemanden hinten drauf.
Ja.
Und es ist
ein
Mini-Kratzer.
Ich habe noch gebremst. Ich habe nicht erkannt, dass der an der Ampel jetzt doch hält. Okay. Und dann bin ich nur so leicht dran getitscht. Ja.
Erste Fernsehrolle.
Meine erste Fernsehrolle war hier im Westdeutschen Rundfunk für eine Jugendsendung namens, ich glaube, U30. Und dort wurde Gemüse im Boden eingegraben und es wurde gezeigt, wie das so langsam wächst. Und diese Figuren waren alle irgendwie personifiziert. Und ich meine, ich wäre ein Blattspinat gewesen. Der so von oben in der Gießkanne begossen und dann so langsam wächst und so. Es war fürs Kind.
Aber wie süß.
Ja.
Magst du Spinat?
Ja, ehrlich gesagt, mochte ich den davor und danach immer noch und schon.
Also kein Trauma.
Nein,
entstanden durch diese Fernsehrolle.
Nee, aber man hat dann irgendwie gelernt, okay, wie aufwendig das ist, und die stellen da nur eine Kamera hin und du kapierst so langsam, wie das funktioniert und so.
Ja. Richtig. Ja. Erster Unterstützer in diesem Haifischbecken, in dem du dann später deinen Beruf gefunden hast.
Mein erster Supporting Act. Mhm. Ich war Komparse in einem Kinofilm.
Ah ja, okay.
Was meinst du? Von Peter Greenaway. Kennst du Peter Greenaway? Den englischen...
Vom Namen her kenne ich den.
Genau.
Hat der nicht irgendwas mit...
Drowning by Numbers und sowas. So Filme hat er gemacht. Mhm. Spannende Sachen, speziell in den 70er und 80er Jahren. Und in den 90ern drehte er auch nochmal einen Film. Und den drehte er hier zwischen Köln und Bonn bei Troisdorf. Und da war ich ein Knecht.
Oh.
Und ich stehe in der Schlussszene mit so einem Wimpel in der Hand und langen Haaren, ich hatte eine Perücke auf, zwischen Ralph Fiennes und Julia Ormond.
Das stimmt nicht.
Ist die Wahrheit. Ich erzähle dir keinen Quatsch, wirklich nicht.
Ach, ja. Du hast ja eine internationale Karriere.
Verballert.
Hast du ja schon.
Verballert.
Ja, aber das gibt es ja nicht. Was ist das für eine krasse Geschichte?
Ja, das war mein erster. Es stand in der Zeitung, wir suchen Kleindarsteller für eine Filmproduktion, die in Troisdorf stattfindet, mit OI geschrieben.
Und da gab es Ralph Fiennes schon?
Ja, da gab es Ralph Fiennes schon.
Aber der kam doch erst durch Schindlers Liste überhaupt ins Bewusstsein der Menschen.
Kann sein, aber damals war er in diesem kleinen, man nennt es heute so abfällig, Arthouse-Film. Mhm. Das Wunder von Macron hieß der auf Deutsch, The Baby of Macron im Original. Das spielte in Frankreich und es ist ein sehr anstrengend anzuschauender Film. Und wie gesagt, am Schluss gibt es so ein Schlussbild, und da, wenn du genau hinschaust, erkennst du mich eindeutig.
Den Film hast du zu Hause natürlich.
Nee, ich habe den nie gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der jemals irgendwo veröffentlicht worden ist. Keine Ahnung.
Lustig. Ja. Und als ich erster Unterstützer meinte, dachte ich eigentlich an eine Person, die dich unterstützt hat, quasi. Ein Pate, der sich deine auch angenommen hat und der dir sozusagen auch unter die Arme gegriffen hat und dich supportet hat. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Aber wie schön, dass du es missverstanden hattest, weil wie toll ist denn diese Geschichte?
Ja, vor allem so zu tun, als sei man Supporting Act für Ralph Fiennes und Julia Ormond, ist natürlich auch Schweine übertrieben.
Ja.
Ne? Aber ich dachte, darauf wolltest du hinaus.
Nein, ich wusste noch nicht mal. Ich habe da nie was von gehört von der Geschichte.
Ja, die habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt.
Wir haben auch einfach zu wenig gesprochen in unserem Leben.
Ja, absolut. Wir haben immer nur der siebte Sinn geschaut.
Ja, genau. Gab es jemanden,
Es gab mehrere. Es gab Bill Mockridge zum Beispiel. In meiner alten Bonner Heimat. Bill Mockridge, der damals hat er ja immer noch das Haus der Springmaus irgendwie beaufsichtigt und sich fürs Improvisationstheater und Nachwuchskomedians weibliche wie männliche sehr stark gemacht hat. Und er schaute sich eines meiner Programme an und nahm das dann auseinander, und zwar im ganz positiven Sinne. Also es war eine konstruktive, auch durchaus über viele Strecken sehr, sehr negative Kritik, aber er machte das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern erklärte mir, pass auf, an der Stelle könntest du noch ein bisschen, da muss man dies, das ist zu lang und so weiter und so weiter. Und das fand ich super, dass da jemand war, der das so analytisch auseinandernahm. Damit konnte ich viel anfangen.
Eine Nebenrolle in der Lindenstraße hatte dir trotzdem nicht besorgt.
Habe ich nicht bekommen, nee, genau. Nee, in der Lindenstraße habe ich nie mitgespielt.
Bill Mockridge, wen spielte der nochmal? Wie hieß der denn?
Erich Schiller, der das Reisebüro hatte, glaube ich. Genau. Ja. Und damals war Bill noch nicht bei der Lindenstraße. Ach, das ist noch weit davor gewesen. Ja, genau.
Hast du zu Ende studiert eigentlich?
Nein, ich kann gar nichts.
Weil du bist ja, du kannst ganz schön viel.
Nee, aber ich kann gar nichts. Ich habe keinen Abschluss.
Soll ich dir was sagen? Für mich bist du ja auch immer so ein unglaubliches Allround-Talent gewesen. Du kannst mit Menschen sprechen, du kannst albern sein, du kannst Comedy machen. Für mich warst du eigentlich immer, aber auch schon vor 10 Jahren, der designierte Moderator von Wetten, dass? Komischerweise, weil du hast einen Bezug zum Fernsehen, du liebst Fernsehen, du liebst auch das Showmaster-Dasein, aber auch aufgrund einfach der Talente und des Unterhaltungswerts warst du für mich immer der Mann, der irgendwann mal Wetten, dass machen muss, damit es nicht auch langweilig wird. Ich habe gedacht, und wenn man mal einen neuen Akzent einfach braucht für Wetten, dass, bist du das?
Ja, aber die Kaulitzen sind ja der noch neuere Akzent.
Ja, aber die kamen ja jetzt erst ins Spiel. Bei mir warst du schon vor 10 Jahren im Gespräch.
Ja, aber das, ganz ehrlich, als jemand, der Wetten, dass als Kind so oft geschaut hat, noch mit Frank Elstner, dann mit Thomas Gottschalk, dann mit Lippert, dann wieder mit Gottschalk, ne? Und schließlich mit Markus Lanz. Also das habe ich mir alles angeschaut und habe aber auch irgendwie gesehen, dass diese Samstagabend ARD und ZDF Shows meiner Ansicht nach, und ich will jetzt keinem zu nahe treten, manchmal auch sehr unwendbare Tanker sind. Also die Shows sind immer in sehr großen Hallen. Die Shows sind immer mit sehr, sehr vielen internationalen Stars bestückt, mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht, mit sehr viel drumherum. Und die eigentlichen Wetten, um die es bei Wetten, dass eigentlich gehen soll, jetzt werde ich auch nochmal vermessen, die werden nicht mehr besser. Weil ich sehe natürlich im Internet stundenlang Leute mit super tollen Challenges. Also ich sehe bei Instagram, wie Leute lustige kleine Tennisbälle über 5 Hürden in ein kleines Glas irgendwie vorne werfen und da ewig drauf warten und so. Also dieses Warten auf den besonderen Moment, das ist so verbraucht als grundsätzliche Idee, dass ich glaube, dass 5 Wetten an einem Abend und noch eine Saalwette, wenn es die noch gibt, keine Ahnung, oder Stadtwette oder wie immer sie genannt wird, für eine 3-Stunden-Show möglicherweise ein bisschen zu wenig sind. Auch wenn man noch große Stars drumherum sitzt.
Aber es ist live. Und egal, ob es diese Experimente oder Versuche schon in noch ein bisschen spektakulärer, natürlich irgendwann mal gefilmt, auf Instagram zu sehen gibt, in den sozialen Netzwerken, hat natürlich dieses Live nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich finde, da reichen auch Dinge, die Wetten, die nicht ganz so spektakulär sind, aber sie sind irgendwie live und irgendwie soll es ja auch einfach nur Menschen zusammenbringen.
Also, und genau das, und das muss man ja ganz ehrlich sagen, also das kann ich gar nicht. Also
wirklich?
Das Interesse an anderen Menschen aufzubringen, speziell an Leuten, die möglicherweise ein Jahr jetzt auf irgend sowas hingefummelt haben, sich alle Autobahnkreuze gemerkt haben oder so etwas. Da wirklich hinzugehen und da ein großes, warmes Verständnis und so eine Bühne für einen Samstagabend, das kann ich gerade nicht.
Nee.
Mir macht es total Spaß, in Quizshows beispielsweise zu Gast zu sein.
Ja.
Oder in tollen Sendungen wie dieser hier zu Gast zu sein. Aber es selber anzuschieben, es selber sozusagen zu personifizieren, glaube ich, würde das Publikum bei mir nicht mitgehen. Da bin ich absolut sicher.
Bist du kein neugieriger Mensch?
Null.
Ah, du bist null neugierig.
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe mehrere Menschen, die einfach auch ganz oft sagen, dass du immer so neugierig bist, dass dich auch wirklich interessiert, was deine Menschen zu erzählen haben.
Total.
Weil mich würde das ja gar nicht interessieren. Ich hätte ja diese Neugierde gar nicht. Ach, hast du nicht.
Nein, auch die Verbindung dann herzustellen zu den Gästen, speziell wenn du noch einen internationalen Gast hättest, ne, hier irgendein Hollywood-Star, die Sprachbarriere. Du kannst vieles nicht machen. Du erlebst es ja selber, was deine Gäste in dieser Sendung dir hin und wieder alles Anstrengendes aufbürden, inklusive dem Typen, der dir gegenüber sitzt und so ein doofes iPad mit dabei hat, mit Ausschnitten und so.
Ja.
Ich bin überhaupt nicht so spontan. Ich muss alles
vor... Doch, du bist spontan. Ich sag nur Kühlschrank eben gerade.
Ja.
Also, hast du kurz geschwitzt oder hast du einfach gedacht, geil?
Nee, einfach durchziehen. Einfach durchziehen und nicht drüber nachdenken.
Ja, das nennt man aber spontan.
Ja, aber das sozusagen zur Masche in Anführungsstrichen zu machen, würde mir wieder nicht reichen, weil ich bin ein fürchterlich akribischer Vorbereiter. Ich liebe es, sozusagen eben zu wissen, was ich tue. Ich brauche einen ganz felsenfesten Sockel. Und das ist bei Live und bei so vielen Unwägbarkeiten dann möglicherweise sehr schwer. Und deshalb bin ich mit Sicherheit der falsche Mann.
Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Wir waren beim Studium auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast nichts gelernt.
Ja.
Ich wollte sagen, du warst ja sehr früh auf der Bühne schon mit Bernhard zusammen, mit Bernhard Hohecker.
Ja.
Was habt ihr gemacht damals? Also, oder wo habt ihr euch gefunden, ihr beiden?
Bernhard und ich kennen uns, ich glaube, seit 1984. Wir sind zusammen in der gleichen Schule gewesen. Und wir sind uns immer wieder, obwohl wir nie in der gleichen Klasse waren, in unserer Bonner Schule, immer wieder aufgefallen und landeten dann in irgendwelchen Theater-AGs, Kunstgeschichte-AGs, irgendwie zusammen Musik-AGs und trafen uns da und fanden uns irgendwie recht sympathisch. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen ein Comedy-Quartett aufmachen. Hatten noch 2 Kollegen mit dabei, waren zu viert und sind so in den Zeiten von 1990 bis 94 so gemeinsam überall hin getingelt und sind dort aufgetreten, wo man uns gelassen hat. Und Bernhard Hohecker ist nicht nur ein wunderbarer Mensch, damit fangen wir mal als erstes an, sondern er war auch sozusagen ein brillanter Manager für uns. Weil wir drei anderen konnten das nicht, was Bernhard konnte. Bernhard hat in Veranstaltungshäusern angerufen, wir sind in der Zeit before E-Mail, ne? Und hat gesagt, wollen Sie uns nicht auftreten lassen? Und er hat das so toll und charmant gemacht, dass wir wirklich überall gespielt haben. Wir haben natürlich aber auch an Orten gespielt, wo überhaupt keine Bühne war, in Eiscafés in Dormagen. Wir haben dort gespielt, wo andere sich umziehen. Vor manchmal 5 Leuten, von denen sich 3 in der Veranstaltung geirrt haben. Aber wir haben gespielt und das habe ich dem Bernhard zu verdanken, weil der eine solche Neugier, der hat nämlich im Gegensatz zu mir eine totale Neugier, totale Lust auf Wissen, auf andere Menschen. Und vor allen Dingen ist er ein fantastischer Improvisator auf der Bühne. Wir kamen von 2 vollkommen verschiedenen Ausgangsstadien. Ich musste immer alles vorbereiten, alles akribisch aufschreiben. Die 3 Nummern, die ich geschrieben habe für unsere Programme, die waren sozusagen mit der Zahnbürste geputzt. Und Bernhard Hoecker hat irgendwie einen unleserlichen Schrieb abgegeben und gesagt, komm, wir spielen die Nummer morgen Abend. Wir haben sie alle nicht verstanden, aber in Bernhards Welt war sie richtig. Und damit war er eben auch erfolgreich und war der Liebling des Publikums, zu Recht.
Okay, also dann machen wir so. Deine alte Schule wird in Bastian-Pastewka-Grundschule umbenannt.
Und das Gymnasium, ich hoffe nicht. Es wird immer das Elke-Heidenreich-Gymnasium sein, weil auch Elke Heidenreich war auf dieser Schule. Und sie ist natürlich berühmter als wir Kaspar Köppe zusammen.
Aber es ist doch schon das Bernhard-Hoecker-Gymnasium.
Das Bernhard-Hoecker-Gymnasium.
Gehört zum Gymnasium.
Nein, Bernhard kriegt irgendeine kleine Sackgasse in Bonn. Sonst trägt er die Nase hoch, weißt du, dann glaubt er wieder, er sei sonst wer.
Oh Gott. Wie hieß der nochmal als Truppe damals?
Comedy Crocodiles.
Die Crocodiles war das. Mhm. Hatte ich vergessen. Comedy Crocodiles. Ja. Weißt du noch, was eine der ersten Nummern war, die du damals geschrieben hast, die ihr dann performt war? Oder eine dieser ersten Nummern?
Dies ist Herr Dietmar Richter, 35 Jahre alt. Er ist von Beruf Ausscheidungsverwerter und möchte uns und damit Ihnen, meine Damen und Herren, zeigen, wie das so geht. Und dann spielte Bernhard Hoecker spielte einen Typen, der ein Reagenzglas unterm Arm hatte und seinen Arm so presste und sozusagen seinen Achselschweiß sammelte. Die Nummer hatte ich geschrieben und die kann ich immer noch auswendig und die ist immer noch ein Gefühl. Das Wort zwischen Bernhard und mir. Sie hatte keine Schlusspointe. Manche sagen noch nicht mal überhaupt eine Pointe und das stimmt.
Aber wie interessant, dass du die noch auswendig kannst. Also warum? Also wie kommt es?
Weil wir haben das damals um die 150 Mal gespielt und wie gesagt, wir waren ja Teenager, ne? Oder wir waren gerade irgendwie um die 20 oder sowas, ne? Aber wir waren ganz jung und da merkst du dir das natürlich. Du vergisst, was du als, ich bin jetzt 54, was ich vor 2 Jahren gedreht habe oder sowas, aber diese ersten Sachen, die behältst du im Kopf, komischerweise, weil du natürlich auch eine ganz andere emotionale Verbindung damit hast.
Total. Mhm. Schön. So, und dann noch das letzte erste Mal, der erste Shitstorm.
Ich habe bislang Glück, dass ich nicht so viele erlebt habe, aber sagen wir mal, das allgemeine Hater-Gemecker, das ist da, das nehme ich auch wahr, aber es ist irgendwie nichts, was mich jetzt an einen konkreten Punkt bringen würde. Es gab mal Ärger 2005, als unsere Serie Pastewka vorgeworfen wurde. Es war eine Sitcom, die ich damals hatte, bei Sat.1, dass wir da Schleichwerbung untergebracht hätten. Da kam sehr viel Dings und wir haben damals gesehen, es ist mehrfach noch passiert in dieser Serie, auch als wir dann irgendwann zu Amazon Prime mit dieser insgesamt 15 Jahre laufenden und 10 Staffeln umfassenden Serie da waren. Wir haben uns aber immer über aktuelle Themen des Alltags lustig gemacht in dieser Serie. Und es gab damals eine sehr, sagen wir mal, innervierende Radiowerbung eines gewissen Autoreparaturherstellers, der sich um Frontscheiben kümmert. Ich will jetzt gar nicht weiter ausgehen. Ja, ne? Aber das so ähnlich wie das berühmte Müsli aus dem Schwäbischen, wo wir alle genau wissen, wie die Sprache klingt. Ja. Und wir erzählen halt die Geschichte eines, in der Serie Pastewka haben wir die Geschichte des Comedians Bastian Pastewka erzählt, der sich über solche Sachen natürlich lustig macht. Und deshalb erklangen sozusagen meine privaten Parodien eben von der Müsli-Stimme zum Beispiel auch in Pastewka. Und da haben uns die Landesmedienanstalten vorgeworfen, wir würden darüber Werbung machen für die entsprechenden Dinge. Okay. Und wir haben dann immer gesagt, Moment, wenn ist das, was wir hier tun, eine Art Anti-Werbung, auch wenn Bastian und Michael Kessler in einer Folge in einem großen, weil sie aus Versehen eingeschlossen werden, in einem großen Elektronikmarkt mit großen Buchstaben übernachten, haben wir das nicht gemacht, um das zu featuren. Im Gegenteil, wir haben sogar so einen Elektronikmarkt bezahlt dafür, dass wir da drehen. Ja? Okay. Aber wir haben das nicht gemacht, um das Franchise zu sponsern oder nach außen zu bringen. Es war keine Produktplatzierung, aber uns ist das immer wieder vorgeworfen worden.
Okay. Hast du eigentlich jemals Werbung gemacht?
Ja, das habe ich ein paar Mal gemacht. Ja.
Aber aktuell nicht?
Aktuell keine, nein. Also. Ich habe immer gesagt, ich stelle mich nur noch als Dentagard-Bieber zur Verfügung. Ansonsten würde mir keine Werbefigur mit mir einfallen.
Aber ist das eine bewusste Entscheidung? Weil ich stelle mir gerade nur die Frage, weil du das Thema Werbung aufbringst und ich gestern erst darüber nachgedacht habe, für was Jürgen Klopp alles Werbung macht. Ja. Es ist ja unglaublich. Mhm. Und jetzt fällt mir gerade ein, der Bastian Pastewka, auch wenn ich gar nicht viel Werbung gucke, der ist mir so gar nicht geläufig als Werbegesicht für irgendwas, aber...
Ich habe das Ende der 2000er ein paar Mal gemacht.
Okay.
Und zwar für den ersten Streaming-Dienst, den es damals gab. Der wurde von der Telekom damals betrieben. Und da gab es ein paar Spots, wo ich den Leuten erklärt habe, wie das so funktioniert. Und wir haben da so eine lustige Rahmenhandlung reingebaut und so. Das hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Spots finde ich auch heute noch ganz putzig. Aber die sind nicht im Bewusstsein hängen geblieben.
Aber würdest du Werbung machen heute? Für irgendwas? Also generell?
Ja, wir müssen ja immer gucken, was ist es? Das ist schon mal ganz wichtig. Also ich mache kein Alkohol, kein Glücksspiel und sowas alles. Das würde ich niemals machen. Also die berühmten Bierwerbung und sowas alles, da würde mich auch übrigens keiner für nehmen. Das muss man auch mal ganz klar so sehen.
Ja.
Man sieht mich halt immer als so eine ironische Spaßfigur. Und das ist für Werbung letztlich immer kontraproduktiv. Weil wenn sie mich nehmen, kriegen sie mich in irgendeiner Figur. Und in der Figur bin ich nicht erkennbar. Mhm. Und wenn die Leute mich als Figur erkennen, finden sie super, ach, das ist der Palewka mit einem lustigen Oberlippenbart und einem Hut und einer Brille. Aber ihnen fällt dann nicht ein, für was ich Werbung gemacht habe.
Ja.
Und das hat sich in der deutschen Werbeindustrie möglicherweise rumgesprochen. Und deshalb bekomme ich keine Anfragen dieser Art. Das ist okay. Das ist absolut okay, weil es ist inhaltlich begründet dann richtig.
Du bist ja mittlerweile Teil auch der Streaming-Landschaft mit Perfekt verpasst. Erste Staffel. Wann kommt die zweite?
Das wissen wir noch nicht.
Achso, das wisst ihr noch gar nicht.
Wir haben sie gedreht, aber wir haben noch keinen Starttermin.
Ach, alles klar, den gibt es noch nicht.
Ja.
Okay.
Ja.
Du guckst natürlich auch mit großem Interesse auf das Streaming und wie es die Fernsehlandschaft verändert hat. Was hat Streaming verändert?
Also Streaming begann ja vor 10 Jahren, würde ich sagen. Ne? Also so neu ist das Phänomen noch nicht.
War da Netflix auch schon vor 10 Jahren?
Genau, da? Also dass wir sozusagen Streaming sehen können, ging so vor 10 Jahren los. Und dann hat es nochmal so 2 weitere Jahre gedauert, so bis, ich würde sagen, 2017, 18, als dann auch die deutschen Ableger der amerikanischen Streamingdienste, also ein Amazon Prime Deutschland, ein Netflix Deutschland gesagt hat, ein Apple TV Deutschland gesagt hat, wir wollen in Deutschland auch etwas produzieren, was sozusagen hier gemacht wird. Und nur aus der Warte kann ich sprechen. Ich kann nicht sprechen über Breaking Bad, Game of Thrones und sowas, das kann ich auch nur als Konsument wahrnehmen.
Ja.
Aber ich habe dann ja sehr lange mit Amazon Prime gearbeitet und tue es ja heute noch. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit, aber auch hier verändert sich was. Auch hier geht es um Logarithmen, auch hier geht es um etwas, was man produzieren soll und was einem gewissen Pfad schon folgt. Das ist okay, ich bin kein revolutionärer Filmemacher. Ich brenne aber für das Genre Comedy oder Sitcom so sehr, dass ich manchmal das Gefühl habe, Vorsicht, lasst uns es innerhalb dieses sehr bekannten Sujets nochmal in ein paar Richtungen ausreißen, dass es besonderer, spezifischer bleibt.
Mhm.
Und das ist ein ewiger Struggle. Den habe ich aber sozusagen nicht nur mit Streaming-Diensten, sondern eben auch mit Privatsendern oder öffentlich-rechtlichen Sendern.
Ja, die wollen eigentlich immer das Gleiche, was schon Erfolg hatte.
Ja, und sie sind zu Recht auch nicht bereit, sich sozusagen so sehr in die Details zu versetzen, dass sie das dann irgendwie alles so durchziehen. Es reicht ihnen, wenn sozusagen die klassischen Rezepte, die klassischen Bausteine des Genres erfüllt sind. Und ich bin ein bisschen anstrengend und gehe alle wahnsinnig auf den Geist. Das tut mir auch immer sehr leid. Aber mein Hauptanliegen ist immer das Vermitteln. Ich will immer sagen, warum machen wir dies und das? Warum steht das so und so im Buch? Warum planen wir es so und so? Ob ich immer recht habe oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dieses Vermitteln von, was ist unsere eigentliche Idee? Weil eine Idee ist nochmal was anderes als ein Konzept. Was ist unsere eigentliche Idee? Die ist sehr, sehr schwer durchzubringen, wenn man manchmal, nicht immer, auf der anderen Seite Leute hat, die sozusagen eine Sitcom oder eine Serie oder einen Film immer so ein bisschen chartet. Die also sagen, okay, es muss das und das drin sein und wir müssen uns auch an junge Frauen richten und so. Das ist alles vollkommen legitim und auch vollkommen richtig, aber ich sage immer, okay, lasst uns die Demokratie ganz früh beginnen, damit wir alle wissen, was soll denn sozusagen an Bausteinen in diesen Film, in diese Serie und so etwas hinein.
Mhm.
Dass wir nicht hinterher wieder da sitzen und sagen, hätten wir doch nochmal was für Senioren ab 55 oder sowas gemacht. Und diese Wege zu gehen, das empfinde ich, und das hat auch mit dem Alter zu tun, ganz bestimmt jetzt im Laufe der Zeit als, sagen wir mal, hin und wieder ein bisschen holprig.
Bist du denn unangenehm? Also ich meine, du stehst deinen Mann. Möchte man gerne mit dir diskutieren?
Also sagen wir, mindestens stehe ich meinen Dramaturg, das ist es.
Okay.
Ne? Also es ist immer die Frage, was bist du für ein Aszendent als Darsteller? Ja?
Okay.
Also es gibt Darstellende, zum Beispiel meine liebe Freundin und deine liebe Freundin Anke Engelke, die stark darin ist, irgendein Skript zu bekommen um 7 Uhr und es um 7.05 Uhr vor der Kamera zu spielen, das glänzt. Und Onkel Otto hier, also ich bin das Gegenteil. Ich brauche das Skript ein Jahr vorher, muss es verstehen, muss es dann sozusagen erstmal mental zerfetzen, wieder neu zusammenbauen, mit 1000 Leuten diskutieren und es dann falsch spielen. Das ist die Idee. So mache ich es. Deshalb ergänzen sich Anke und ich auch so gut.
Ne? Oder? Was ist dein Aszendent?
Mein Aszendent ist Dramaturg.
Ne? Was ist dein Sternzeichen?
Aufnahmeleiter.
Aufnahmeleiter, Aszendent, Dramaturg.
Ja.
Oh, sehr schön. Ja,
und auch noch so ein bisschen Requisiteur. Das ist auch noch ganz, ganz schlimm. Ach, ich fummel stundenlang mit Requisiten rum. Ewig spreche ich mit meiner Requisiteurin und sage, pass auf, ich brauche einen Henkel, der etwas größer ist, wenn ich mit beiden Fingern reintreife. Es ist ganz wichtig, dass die Tasse aber nicht heiß ist, weil sonst verbrennt. Und sowas ist schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin wirklich schrecklich.
Wenn du so auf Requisiten stehst, dann will ich mit dir ganz kurz mal den Koffer deines Lebens packen.
Ja.
Ja, also stell dir vor, dein Lebensweg bis hierher müsste durch 5 Gegenstände erzählt werden. So, welcher Gegenstand steht für deine Kindheit?
Welcher Gegenstand steht für meine Kindheit?
Es kommt ja irgendwas, was dir bei dem Wort Kindheit einfällt, kommt ja sofort.
Da kommt sofort das Wort Federmäppchen.
Ein Federmäppchen.
Süß, ne? Das sagt kein Mensch mehr. Das ist sehr, sehr genau.
Hey, was sagt man denn sonst? Also Federmäppchen. Na gut, ich weiß halt, was es ist.
Also Sachen mitnehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir merken wieder, wie alt wir sind, dass wir das Wort
Federmäppchen. Schlamperbeutel, ne? Heute hat man einen Schlamperbeutel.
Das habe ich noch nie gehört,
ähnliches. Ja. Ja, also was Ähnliches. Ja.
Und da drin ist natürlich eine Streifenkarte.
Eine Streifenkarte?
Ja, du hast im Mäppchen natürlich auch noch die Streifenkarte für den Bus, für den Schulbus, ach, weißt du? Ja. Da musst du ja auch noch so, die musst du knicken und dann musst du immer das oberste Feld musst du dann irgendwie da reinstecken, weißt du? Und wenn du eine weitere Fahrpreiszone hast, musstest du 2 Felder reinstecken, die dann abgestempelt sind und so ein Scheiß. Da sind Stifte drin und das ist immer ganz schnell verwaschen, weil innen drin natürlich irgendein Inki ausläuft und das Federmäppchen von innen und außen blau färbt. Das ist der erste Gegenstand meiner Kindheit, ganz bestimmt. Okay, gut.
Ja. Welcher Gegenstand steht für deinen größten Erfolg?
Keiner. Das, also ein Gegenstand ist schwer.
Okay, welcher Gegenstand steht für deinen größten Flop?
Ach, ich habe es ja nicht so mit Erfolgen und Flops. Also ich kann beides, aber ich kann also Flops auch, sehr viele sogar, aber ich habe keinen Gegenstand dazu. Ich habe immer sofort ein Gefühl im Bauch, okay, dass sich so ein bisschen umdreht. Aber nehmen wir doch mal einen schönen Gegenstand. Nehmen wir doch mal den roten Saab aus der Pastewka-Serie. Der hat mich schon sehr lang begleitet.
In der Serie?
Ja.
In der Serie.
Ich habe ihn nie privat gefahren. Warum? Weil er nach dem Dreh immer auseinandergefallen ist. Das war ein Oldtimer. Wahrscheinlich von Jan Hofer ausgeliehen. Keine Ahnung.
Welcher Gegenstand erzählt die Geschichte einer wichtigen Freundschaft in deinem Leben?
Mein Ehering natürlich. Also das ist ja nicht nur Freundschaft, das ist ja viel mehr. Ich habe eine fantastische Frau. So eine tolle Frau habe ich gar nicht verdient. Ja, die ist sensationell.
Aber warum hast du nicht eine so tolle Frau verdient?
Ja, das war sie.
Was ist denn das Selbstbewusstsein?
Ja, ich habe keins. Das habe ich nie gehabt. Nein? Sonst hätte ich diesen Beruf nicht. Nee. Ich habe eine tolle Frau. Die weiß sehr, sehr viel. Die ist sehr schlagfertig. Die ist sehr engagiert. Die ist sehr klein. Man kann sie gut rollen. Man kann sie gut werfen. Das ist sehr, sehr schön. Ja.
Welcher Gegenstand steht für den größten Zufall in deinem Leben? Auch wenn du alles mal sehr gerne planst. Wann spielte ein Zufall mal eine große Rolle?
Das wäre eine Theaterbühne. Da hat mich jemand gesehen. Also Gegenstand ist jetzt sehr schwer. Nehmen wir mal ein Mikrofon. Also da war ich auf der Theaterbühne und unten im Publikum saß ein Redakteur von WDR 5, damals neu gegründeter Sender. Und der brachte mich zum Radio, weil er dachte, meine Stimme könnte irgendwie hier reinpassen. Und darüber bekam ich diesen bekannten, eben schon genannten Job als Blattspinat in einer Fernsehsendung, ja, die nebenan produziert wurde.
Ganz schön. Und zum Schluss, welcher Gegenstand liegt symbolisch für deine Zukunft im Koffer?
Eine Packung Dentagard-Zahnpasta.
Warum? Was hast du mit dieser Zahnpasta? Du willst endlich diesen Werbespot machen.
Ja, genau. Mehr brauche ich doch nicht. Nein, ich brauche einen kleinen Koffer mit ein paar wenigen Dingen. Alle Dinge, das habe ich in irgendeinem Film von Hannelore Hoger mal erfahren. Alle Dinge, die du brauchst, passen in einen kleinen Koffer. Du baust dir die größten Schlösser, die größten Häuser. Du kaufst dir die größten Autos. Alles Quatsch. Alles, was du brauchst, passt in einen Koffer. Egal zu welcher Lebenszeit.
Das ist schön. Viele Komiker agieren ja sozusagen, weil sie etwas verarbeiten, weil sie einen inneren Schmerz haben, die ihre Kreativität dann antreiben. Was ist es bei dir? Was treibt dich an?
Ich kann das sehr schwer sagen, weil ich hatte das große Glück, sozusagen nie einen großen körperlichen Schmerz erleben zu müssen, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Erde. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich glaube zudem, dass dieses Märchen, was Schauspielende erzählen, nämlich dass alles, was sie in ihre Rollen legen oder wenn sie zum ersten Mal auf der Bühne sind oder im Fernsehen oder sonst wo, die Abarbeitung eines negativen Gefühles ist oder gar eines Traumas. Mit dem Wort Trauma gehen wir so wahnsinnig sportlich um, das stört mich schon lange. Mhm. Weil ich denke, Trauma, das haben wir momentan ganz woanders auf dieser Welt als bei Leuten, die auf einer Bühne spielen können, für die Eintritt bezahlt wird. Ich glaube, dass das auch nicht stimmt, weil es gibt wahnsinnig viele Schauspielerinnen und Schauspieler, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, die eine Riesenmeise haben. Ja, die also glaube ich, dieses Trauma, von dem sie immer glauben, dass sie es endlich gelöst haben, immer noch vor sich hertragen, weil ohne dieses, in Anführungsstrichen, Ereignis wären sie nicht die, die sie sind. Wie viele vollkommen vergeistigte Schauspieler sehen wir, die immer stolz erzählen, dass sie vor 50 Jahren am Stadttheater XY von irgendeinem berühmten Regisseur erst auseinandergenommen und dann wieder neu zusammengesetzt worden. Meistens sind es Frauen, die das übrigens erzählen. Ne? Okay. Und das ist eine Geschichte, die mir nicht passt. Ich denke immer, Schauspiel ist eine Entscheidung. Schauspiel bedeutet, ich trage etwas vor. Das kann ich aus meinem Inneren nehmen, das kann ich auch aus unangenehmen Ereignissen holen. Aber es ist eine Inszenierung für ein Publikum. Und Schauspielende schaffen es, wenn sie gut sind, ich bin es nicht, aber wenn sie gut sind, schaffen sie es, dieses Spiel so wirken zu lassen, als wäre es echt. Und ich glaube fest daran, dass das immer funktioniert, aber auch immer eine Verabredung ist. Es tut mir leid. Ja, da ist ein Publikum gekommen, da wartet ein Drehteam, da wartet ein Tonmann darauf, dass es läuft. Du hast hier einen Anstecker, du hast eine Perücke auf und so etwas. Es ist eine Verabredung. Du kannst es dann so aussehen lassen, als dass es wahnsinnig leicht wirkt oder spontan wirkt. Das ist eben die große Kunst von richtig guten Schauspielerinnen und Schauspielern. Aber ich glaube immer nicht, dass das automatisch damit zu tun hat, dass man ein Gefühl, was man erlebt hat oder was man auch evoziert hat, um es zu spielen, in der Sekunde so transkribierbar ist, dass du es abrufen kannst, als würdest du gerade eine Ohrfeige bekommen. Mhm. Du musst dich dem nähern. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber ich glaube, immer ist es wichtig, sich auch zu entscheiden, wie geht denn diese Ohrfeige, die da kommt? Kommt die von links oder von rechts? Ist die freundschaftlich gemeint oder ist es wirklich ein richtiger Schlag? Mhm. Ist es eine verzweifelte Aktion? Das ist entscheidender, als zu sagen, wie bin ich denn mal 1983 geohrfeigt worden? Und ich glaube, also ich weiß, ich höre immer wieder von Schauspielerinnen, egal welchen Alters, dass sie sagen, niemand schaut mehr auf das große Ganze. Jeder hört in sich rein und fragt sich, wie würde ich es sagen? Wie würde ich es spielen? Wie würde ich den Schlag abwehren? Das kannst du machen, aber niemand schaut mehr, oder wenige, so wird es gesagt, oder wird es mir immer negativ erzählt, schauen auf das Skript. Und das Wichtigste ist ja nicht beim Schauspiel, was hast du dir gerade in der Sekunde ausgedacht? Das gehört natürlich dazu. Aber was will uns die Geschichte sagen? Was will uns die Autorin, der Autor sagen? Ja. In Deutschland wissen wir nicht, wie wir mit Autorinnen und Autoren umgehen. In Amerika gibt es Gewerkschaften. Das Wichtigste ist, was steht denn überhaupt im Skript? Wo kommt es denn her?
Das interessiert gerade Theaterregisseure in Deutschland ja gar nicht.
Ja, deshalb
was steht überhaupt im Skript erstmal?
Deshalb interessiert mich auch dieses kreuzlangweilige Regietheater meistens weniger als ein, sagen wir mal, etwas schwächerer, dramatischer Film.
Es ist ja doch aber bemerkenswert, mit welcher Philosophie und Theorie du an die Schauspielerei rangehst, denn das scheint ja wirklich Hand und Fuß zu haben. Und trotzdem bin ich überrascht, dass du gerade eben gesagt hast, da bin ich nicht gut drin, als es um Schauspielen ging.
Auch hier, ich kann mich der Rolle immer nur nähern. Ich habe nie die Technik gelernt. Ich habe versucht, das mir autodidaktisch beizubringen. Aber ich sehe eben auch an meiner Arbeit, wo da auch eine sehr natürliche Grenze ist. So ehrlich will ich auch sein. Ich habe ein sehr, sehr... Also ich habe eine sehr schmale Bandbreite von, sagen wir, nennen wir es Rollenprofil. Jetzt könnte man sagen, meine ganze Hingabe müsste darin bestehen, aus diesem bekannten Rollenprofil auszubrechen. Viele Leute fragen mich, wollen Sie nicht auch mal was Ernstes spielen? Nichts ist uninteressanter als diese Frage. Weil ich immer sofort denke, aber Moment mal, was ist denn das? Nur lustig oder nur ernst? Ist ja so, als würdest du ins Restaurant gehen und nur Nachspeise bestellen. Das ist doch nicht so. Jeder Mensch ist ja lustig und ernst und enttäuscht und wütend und albern zugleich. Ja. Bei manchen erlebst du es nie oder siehst es nie, weil sie dir nur eine Fläche von sich zeigen oder auch nur einen introvertierten Charakter von sich zeigen. Oder wie wir beide sehr extrovertiert lustige Dinge sogar an einem Mikrofon sagen dürfen. Aber entscheidend ist immer, was ist der Kern deines eigenen Selbsts? Und ich weiß, Vorsicht, 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 gerne das Komödiantische in alle Richtungen ausdehnen. Das liebe ich. Das ist für mich das Größte. Aber zu sagen, nee, heute spiele ich mal was ganz anderes, was ich vorher noch nie gemacht habe, das ist überhaupt nicht meine Triebfeder. War es nie.
Hättest dich mal gereizt, sag ich mal, für 3 Monate mal nach New York zu gehen, und du liebst ja auch die Kultur überhaupt da und all, was da so entsteht auf Bühne und vor der Kamera. Und einfach mal 3 Monate mal so reinschnuppern und mal eine Schauspieltechnik auch mal erlernen oder zumindest kennenlernen, die vielleicht was mit einem macht.
Total.
Aber hast nie gemacht?
Nee.
Okay.
Weil ich feige bin. Okay. Und natürlich auch bequem in vielerlei Hinsicht.
Okay.
Ja. Aber es kommt alles noch. Ich habe noch viel auf der Liste, doch, doch, was ich nie machen werde.
Okay, wie zum Beispiel, was steht auf deiner
Liste?
Also
sagen wir so, bei jedem fiktionalen Film, den ich mache, habe ich mich coachen lassen. Das in jedem Fall.
Coachen lassen von einem Schauspieler.
Von einer Schauspiellehrerin, ja, mit der ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Ja. Therese Harder, die super ist und die mir wahnsinnig hilft. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, der Blick von außen, um wegzukommen von dem ewigen Verinnerlichen.
Ist die immer am Set dann dabei?
Nein,
auch? Nein, das nicht. Nur im nicht. Vorfeld. Also bei Perfekt verpasst zum Beispiel.
Richtig.
Habt ihr euch eine Woche vorher zusammengesetzt?
Exakt, sind die Bücher durchgegangen, haben das besprochen.
Ja, okay, genau. Was hat sie dir zum Beispiel mitgegeben?
Sie holt mich sozusagen immer wieder in die Figur. Das ist das ganz Wichtige. Sie gibt mir ganz viele kleine Stellschrauben, also ganz viele kleine Hinweise, wie die Figur in ihrer Grundsätzlichkeit zu wirken könnte. Weil wenn die Figur spricht, dann ist es relativ einfach abzuleiten, was jetzt gerade sozusagen in der Rolle vor sich geht.
Ja.
Aber das meiste ist ja, die Figur wirken zu lassen ohne Text, vielleicht nur im Hintergrund, vielleicht nur durch einen Gang. Und das zu präzisieren, das hat immer was damit zu tun, was diese Figur sein muss oder wo sie herkommen könnte. Deshalb macht man so eine Art Familienaufstellung und lauscht dann so ein bisschen in sich rein und denkt, okay, damit kann ich was anfangen.
Okay.
Jetzt weiß ich, wie er sozusagen ein Brillenetui hochhebt und wie nicht.
Okay, das war es zum Beispiel auch.
Das war es zum Beispiel, so würde ich es machen. Ja. Aber du kannst es ja auch ganz langsam nehmen oder so etwas.
Mhm.
Und je mehr Brücken man sich da baut, desto sicherer wirst du sozusagen mit den Leerstellen.
Und deine Rolle, wie heißt deine Rolle nochmal?
Ralf Hartmann.
Ich dachte, Ralf ist das.
Ralf Hartmann, der Sportbesitzer.
Genau, und wie hebt Ralf das Brillenetui hoch?
Er hat keine Brille, das ist schon mal gut. Ich hätte gerne eine gehabt, aber warum hat man sehr oft als Schauspieler keine Brille an? Warum? Weil einfach eine Brille, das braucht ein bisschen, bis man die ausgeleuchtet hat. Du musst sozusagen bei jeder Nahaufnahme hast, du musst die Scheinwerfer neu machen. Da haben wir gesagt, wollen wir uns vielleicht ein paar Brillen sparen in dieser Serie? Und dann haben wir entschieden, dass meine Figur keine Brille bekommt. Und damit konnte ich gut leben.
Und er hebt auch kein Brillenetui hoch.
Er hebt deshalb auch kein Brillenetui
hoch. Was macht er denn zum Beispiel in dem Film, wo wir einfach mal sagen können, das ist eine bewusste Entscheidung, es so zu machen?
Ja, es ist eine bewusste Entscheidung zum Beispiel, wie er mit seinen Kunden umgeht. Da habe ich mir nämlich abgeguckt, also er hat ja einen kleinen Sportladen. Und wie stehen Sportverkäufer? Ne? Welche Distanz nehmen die an zum Kunden? Die stehen fast immer über Eck. Wie halten die einen Schuhkarton hin, wenn es um Sportschuhe zum Beispiel geht? Wie funktioniert das? Also wir haben ihn sehr, sehr oft als Sportschuhverkäufer im Bild.
Ja.
Wie funktioniert das mit dem Anlegen von diesem Messbrett und sowas? Das habe ich mir bei echten Schuhverkäufern abgeguckt. Da bin ich in die Läden gegangen und habe genau hingeschaut, wie die das machen und so.
Da hättest du Theresa nicht für gebraucht.
Hätte ich nicht dafür gebraucht, aber ich habe mir überlegt, wie er es macht, dass es noch professionell aussieht und trotzdem etwas Zögerndes hat, weil er sich nicht an die Menschen rantraut. Das ist nämlich die Basis seines Charakters.
Sehr schön. Und gibt es irgendwas, was wir auch noch von Theresa mitbekommen, von dir, auf was Theresa dich zum Beispiel gebracht hat?
Drogentrip spielen. Das musste ich in Pastewka machen und da hat sie mir gesagt, okay, du schaust auf die Stirn deines Gegenübers. In meinem Fall war es Heino Ferch.
Ja.
Heino Ferch, der echte Heino Ferch, spielte Heino Ferch in meiner Serie Pastewka, sprach und hat es wunderbar gemacht. Ein super Typ. Sprach auf mich ein und sagte mir etwas Wichtiges und ich musste spielen, dass ich kein Wort verstehe und stoned bin. Da ich in meinem Leben keine Kiffererfahrung gemacht habe, habe ich auch hier wieder nicht den Method Actor gegeben und mir irgendwie eine Tüte gebaut. Das wird im Leben nicht passieren. Aber ich sagte, brauchst du auch nicht. Du schaust auf seine Stirn. Du schaust nicht in die Augen. Du schaust auf seine Stirn. Also immer ein bisschen drüber. Du denkst dir, dass aus dieser Stirn, wie bei der Kuckucksuhr, sich eine Tür öffnet und daraus kommt so ein Kuckuck. Und während du das tust, denkst du an 326 mal 245. Und das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe mir die ganze Zeit den Kuckuck auf der Stirn von Heino Ferch vorgestellt und die Rechenaufgabe gegeben. Damit war mein Gehirn schon mal ausgeschaltet. Und daraufhin habe ich jetzt für dich etwas ganz Tolles, was ich nämlich vorbereitet habe.
Ja.
Pass auf,
ja.
Du wirst, es könnte nicht besser passen, als hätten wir es vorbereitet. Aber wir haben es nicht vorbereitet. Und hier kommt es. Die Schauspielerin Olivia Colman, die du natürlich kennst.
Olivia Colman.
Die großartige Olivia Colman. Wie sagen wir richtig? Colman, ne?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Weil es der britischen Schauspielerin Olivia Colman schwerfiel, bei den Dreharbeiten zur Serie The Crown ihre Emotionen zu verbergen. A. Wurde ihr über Kopfhörer der Seewetterbericht zugespielt? B. Stellte ihr ein Aufnahmeleiterassistent Kopfrechenaufgaben? C. Trug sie eine schwere Requisitenkrone, die volle Konzentration forderte.
Ich sage Seewetterbericht.
Richtig.
Oh, okay.
Sie haben mir den Seewetterbericht übers Ohr reingespielt.
Okay,
ist das nicht toll?
Mhm.
Ja.
Das
sind super Tricks. Das sind super Tricks, weil sie hat nichts zu tun. Sie muss stehen und wirken. Und du stehst nicht da und wirkst den ganzen Tag. Das machst du nicht. Du bist nicht der Strahlemann. Du kannst nicht den ganzen Tag gerade stehen. Und damit sie möglichst konzentriert wirkt, weil sie natürlich die Texte der Co-Darstellerin und Co-Darsteller schon die ganze Zeit gehört hat, haben sie ihr den Seebericht Hamburg vielleicht eingespielt. Und damit hatte sie etwas, womit sie beschäftigt war.
Wunderbar.
Unter ihrer Perücke. Fantastisch.
Dann für dich auch noch eine Frage.
Bitte.
Auch noch eine kleine Quizfrage.
Ja.
Für den Fernsehexperten. Spaghetti nach Art der schwarzen Carola, päpstliches Huhn oder Tessiner Fischschnitzel sind Rezepte welches Fernsehkochs?
Es kann ja nur Clemens Wilmenroth gewesen sein,
Na,
oder?
Na klar. Also erster Fernsehkoch der Geschichte.
Erste Fernsehkoch, eine sensationelle Geschichte.
Ja.
Pass auf. Seit der Deutschlandpremiere von James Bond 007 im Angesicht des Todes, die am 8. August 1985 war, seit dieser Kinopremiere in Deutschland, A. Gibt es Kinokarten auch im Vorverkauf? B. Starten Filme hierzulande regulär donnerstags? Oder C. Müssen Kinos Popcorn anbieten?
Vorverkauf. Nein?
Wie willst du kontrollieren, dass nicht schon früher Karten im Vorverkauf angeboten worden sind? Also ich... Also
wie will ich kontrollieren, Kinos, dass nicht Popcorn verkauft wurde schon?
Wie hießen früher Kinos? Lichtspieltheater.
Lichtspieltheater, also Gloria Regina.
So ist es. Und ja, da hat man, ich bin mir sicher, dass die Menschen schon in den 50ern, vielleicht 30er Jahren in Amerika gesagt haben, ich nehme zwei Karten für Grün ist die Heide für morgen Abend oder Samstagabend, weil da komme ich mit der Gisela.
Ja, auch das ist ja vorverkauft, das stimmt.
Die Popcorn-Geschichte zum Beispiel halte ich auch für möglich, aber ist Popcorn, jetzt mal ganz blöd gesagt, in Deutschland in den 80ern schon Standard gewesen? Meiner Erinnerung nach nein. Das begann doch erst, als die großen Multiplexe kamen, die Cine Ding Dongs dieser Welt, wo irgendwie 8 Riesensäle drin waren. Und echt? Dann kam das Popcorn und die Nachos, oder?
Möglicherweise.
Gab es nicht 85, also zumindest in meiner heiligen Heimatstadt Bonn, gab es doch immer nur diese kleinen Eiswürfel, ne? Also diese kleinen Schoko-Eis-Quadrate, die da kamen. Von einer gewissen Firma, oder?
Möglicherweise. Richtig. Also, was ist die richtige Antwort?
Es ist tatsächlich, der Kinotag ist Donnerstag.
Ehrlich?
Ja, seit dem 8. August 85.
Hör auf.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Filmwechseltag Donnerstag. Vorher kamen die Filme irgendwann.
Bettenwechsel ist am Samstag.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja.
Okay. So, es wird Zeit, zu essen zu gehen, ne? Vielleicht arabisches Reiterfleisch.
Das gab es auch von Clemens Wilmenroth.
Genau, also,
das ist mir sogar mal serviert worden.
Weißt du, was ist
das? Das ist mir in einer. Das sind so kleine Scheibchen mit irgendwas, die sie einfach nur.
Es sind einfach nur Frikadellen.
Es sind Frikadellen?
Und die hat arabisches Reiterfleisch genannt. Eine schlichte Frikadelle. Also allerdings ein bisschen aufgepeppt mit Paprikapulver.
Ist von ihm auch der berühmte Käseigel eigentlich?
Das weiß ich nicht. Aber von ihm ist Toast Hawaii.
Toast, das ist es. Nicht der Käseigel, der kam woanders her.
Ich liebe Toast Hawaii. Hawaii. Ich liebe Pizza Hawaii. Nein,
natürlich.
Und habe sie aber, weil sie so einen schlechten Ruf hat, seit 30 Jahren nicht mehr gegessen.
Nur
ich traue mich nicht mehr.
Heimlich alleine bestellt, unter falschem Namen.
Basti, ganz zum Schluss werden wir beide noch kreativ. Also du wirst kreativ.
Gut.
Ich möchte mit dir ein Elfchen schreiben.
Ja.
Weißt du, was ein Elfchen ist?
Nein.
Ein Elfchen ist ein Gedicht, das besteht aus 11 Wörtern.
Ja.
Und zwar die erste Zeile trägt einfach das Wort, also das, den Titel, also das Thema dieses Elfchens. In der zweiten Zeile wird das Wort aus Zeile 1 in 2 Worten genauer beschrieben. In der dritten Zeile steht in 3 Worten, was nun passiert. In der vierten Zeile erfahren wir, was der Autor oder die Autorin fühlt oder denkt zu diesem Thema. Und in der fünften Zeile wird mit einem einzigen Wort das Ganze nochmal abgeschlossen, indem sozusagen die Stimmung des Gedichts noch einmal transportiert wird. Das ist ein Elfchen. Mhm. Wird teilweise auch in Schulen gemacht als, als Aufgaben. Es ist leichter als ein Haiku zum Beispiel zu schreiben. Relativ simpel. Wir brauchen also als erstes mal ein Thema. Welches Thema nehmen wir? Wozu schreiben wir dieses Mini-Gedicht?
Steuerrecht.
Ja, Mann, Basti, echt, ja. Jetzt bin ich ja wirklich steuerrecht.
Nein, natürlich nicht. Wir müssen irgendwas nehmen, was unser Publikum auch.
Also, das braucht ja nur ein Begriff sein oder sowas. Es kann auch Showmaster sein oder Fernsehshow oder Wetten, dass oder Kino oder was auch
immer.
Nehmen wir Kino?
Ja.
Alles klar. Kino oder Fernsehen? Was findest du generell besser?
Kino. Fernsehen haben wir schon so viel.
Okay, also Kino. Jetzt brauchen wir 2 Worte, die müssen es beschreiben einfach. Kino, Kinogefühl, was auch immer. Die müssen aber für sich stehen. Soll jetzt nicht der Satz fortgeführt werden aus der vorherigen Zeile, sondern einfach in 2 Worten das näher beschreiben.
Ja. Isolation.
Das ist ein Wort nur.
Wir brauchen 2.
In 2 Wörtern.
Also Kino ist...
Ich finde aber auch interessant, dass du Isolation
willst. Isolation und Steuerrecht. Nein, okay. Kinogefühl in 2 Worten beschreiben. Das machst du jetzt. Ich habe das erste Wort gemacht.
Nein, die sollen nur für sich stehen. Das musst du. Es ist dein Elfchen.
Ist mein Elfchen?
Ja, damit du auch stolz bist darauf, dass du am Ende ein Elfchen geschrieben hast.
Ja, also ich fühle mich benutzt. Ich weiß immer noch nicht, was du willst. Ich muss das Wort Kino in zwei Worten beschreiben?
Also zum Beispiel, wenn das Thema Sonne wäre, dann könnte man als zweite Zeile nehmen, was weiß ich, strahlende Wärme oder sowas.
Okay.
Die einfach das Wort beschreibt.
Jetzt verstehe ich.
In alle Richtungen kann das gehen. Kann alles sein. Kino. An was denkst du zum Beispiel als erstes beim Thema Kino? An was denkst du? An den Raum, ans Gebäude, an die Leinwand, an die Darsteller?
Ja, an die Stille.
An dich zu Hause? Stille.
An die Stille und das Alleinsein.
Was für eine Stille? Wie
nennen wir das? Gespannte Stille.
Kino. Gespannte Stille.
Das ist es. Jetzt komme ich der Sache
näher. So, jetzt passiert etwas. In drei Worten wird einfach beschrieben, was jetzt passiert.
Film startet pünktlich.
Startet pünktlich, ja. Man kann doch immer nach am Ende korrigieren. Das ist ja gut, wenn man gerüstet hat, wenn man starten kann.
Ja.
So, jetzt in vier Worten sozusagen deine Haltung und was du über das Thema denkst oder fühlst oder so.
Über das Thema Kino?
Ja.
Mhm.
Du hast es gewählt.
Mhm.
Also,
vier Worte?
Ja, vier Worte. Was denkst du?
Ich hoffe auf Begeisterung.
Ich hoffe auf Begeisterung. Bei dir sehr. So, und jetzt die Stimmung, die Atmosphäre mit einem einzigen Wort nochmal so zusammenfassen.
Glücksgefühl.
Glücksgefühl.
Mhm.
So, das ist jetzt das erste Elfchen. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, dann schreiben wir ein neues Elfchen. Da hast du vielleicht auch noch mehr Erfahrung. Kino, gespannte Stille. War das Film startet pünktlich. Ich hoffe auf Begeisterung. Glücksgefühl. Das ist dein erstes Elfchen, was du geschrieben hast.
Ja, ich finde, ich habe das im Rahmen meiner Möglichkeiten ganz toll gemacht. Auch weil ich sofort verstanden habe, was die Idee ist. Danke, Herr Lehrer.
Ja, bist du. Lehrer oder Schüler? Was bist du lieber?
Schüler.
Schüler.
Und ich habe noch viel zu lernen, offensichtlich.
Zum Beispiel Elfchen. Basti, hör mal, ich danke dir.
Hey Christian,
es war wieder ein großes Vergnügen.
Ja.
Toll, dass wir hier wieder zusammengekommen sind. Einfach mal ein bisschen über zurückgeblickt haben natürlich auch ganz viel, weil das auch wirklich Teil deiner DNA ist. Und das, was du so präsentierst, in kein Mucks, das ist zu hören in ARD Sounds. Da habt ihr die 7. Staffel gerade beendet. Die 8. kommt natürlich auch noch. Diese alten, klassischen ARD-Hörspiele. Du kommentierst sie, du ordnest sie ein. Du spielst natürlich auch ein bisschen mit diesen kuriosen Sätzen, von denen wir ein paar gehört haben hier auch.
Absolut.
Und das ist ein großer, großer, großer Spaß.
Vielen, vielen Dank. Christian, die Freude ist bei mir. Ich danke für die Einladung und habe immer so eine Freude, dass wir hier beide gegenüber sitzen und so einen Quatsch hier machen dürfen. Danke dafür. Das ist toll.
Und auf die nächste Staffel perfekt verfasst. Warten wir alle. Sie wird kommen.
Das wird sie. Ein bisschen müssen wir noch warten.
Aber dieses Jahr schon noch, oder?
Das glaube ich nicht.
Okay, alles klar.
Das glaube ich nicht.
Okay, dann bis die Tage wieder.
Alles Gute. Danke, tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Und nun noch eine kurze Programmvorschau.
Hallo, mein Name ist Bastian Pastewka und ich hätte einen Hinweis für Sie.
Ich brauche eine Spur.
Ja, Sir.
Wenn Sie Hörspiele mögen, genauer gesagt historische Hörspiele und noch genauer gesagt historische Kriminalhörspiele, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Kein Mucks.
Haben Sie ihn gehasst?
Ja.
Sind Sie sicher?
Nein.
Kein Mucks bringt Archivklassiker zum Staunen. Mal spannend, mal harmlos, mal unfreiwillig komisch.
Wurde sie mit dem Küchenhandtuch erdrosselt?
Mhm, es sieht so aus. Gut.
Wir greifen tief in die Archive. Kein Mucks, die neue Staffel, jeden Donnerstag mit dem Radiofundstück der Woche. Immer zuerst in ARD Sounds.
Ist das Ihre Hose?
Das ist eine Unterstellung.
Klassiker aus den Funkhäusern.
Wollte sie mich erschießen?
Aber da war er schon tot.
In Ihrem Lieblingspodcast
Kein Mucks, in dem Bastian Pastewka kenntnisreich und unterhaltsam historische Krimi-Hörspiele aus den Archivschätzen der ARD präsentiert.
Ich freue mich auf Sie. Viel Spaß und kein Mucks. Psst.